Heute zu Gast der Mentaltrainer von vielen Olympiasiegern und Weltmeistern, Patrick Thiele.
Ah, krass. Da gibt es jetzt hier gerade denselben Impuls, den ich vor 3 Monaten schon mal hatte. Aber jetzt plötzlich kann ich ganz anders damit umgehen. Und das ist letztendlich Veränderung. So selber Impuls, selbe Situation, selber Trigger. Aber ich kann anders damit umgehen. Und das ist der Moment, wo ich merke, ah ja, krass, hier habe ich mich verändert.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Patrick Thiele ist der Mentaltrainer von vielen sehr erfolgreichen Menschen im Spitzensport und in der Wirtschaft. Er ist der Gründer von der Firma ProAct, die Menschen hilft, der CEO ihres eigenen Kopfes zu werden. Er ist der Autor eines Buches, das ich sehr, sehr genossen habe zu lesen, und zwar ist das Flow Hacking mit Leichtigkeit zur Höchstleistung. Letztendlich beantwortet er uns die Frage, wie es gelingt, das Kopf oder das Spiel in deinem Kopf zu gewinnen. Denn dann, so sagt er, gewinnen wir auch auf dem Spielfeld des Lebens. Ich bin sehr froh, dass Patrick in meiner Einladung gefolgt ist, denn herausgekommen ist ein Gespräch über viele Dinge, mit denen wirklich Menschen ihre Herausforderungen haben. Dabei geht es nicht nur um Spitzenleistungen, sondern um das Leben an sich. Wie wir es schaffen, harte Arbeit mit Leichtigkeit zu meistern. Wie wir es schaffen, unsere limitierenden Glaubenssätze zum einen zu erkennen, aber auch in unterstützende Glaubenssätze umzuwandeln. Hier teilt er mit uns eine sehr, sehr effektive Strategie, die bei mir persönlich direkt, nachdem ich das gelesen und gelernt habe, funktioniert hat. Wir sprechen darüber, wie wir alle mehr Selbstvertrauen kriegen können und wie wir das Leben einfach und gelassen gestalten können. Und ganz am Ende verrät Patrick uns auch noch eine Strategie, wie wir mit 3 einfachen Worten sofort mehr Fokus kreieren können und damit den ersten Schritt in Richtung dieses Flow-Zustandes machen. Ich persönlich habe sehr, sehr viel lernen dürfen in diesem Gespräch und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da draußen es auch genießen werdet. Also, lasst uns direkt einsteigen in das Auf und Ab von Patrick Thiele. Ich habe heute einen, für mich und ich hoffe auch für viele, die zuhören werden, einen ganz besonderen Gast, einen Mentalcoach, denn sowohl ich aus eigener Erfahrung weiß, als auch in der Zusammenarbeit mit vielen Menschen, dass das Spiel im Kopf gewonnen wird, und zwar nicht nur im Profisport, sondern auch im Leben. Es gibt ein schönes Zitat von dir, lieber Patrick, das heißt, gelingt es dir, das Spiel in deinem Kopf zu gewinnen, dann gewinnst du auch auf dem Spielfeld des Lebens. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle tun wollen. Ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Und ich habe ein Buch von dir gelesen, ein sehr, sehr cooles Buch. Ich habe es dir im Vorgespräch gerade schon gesagt, dass ich es durchgearbeitet und inhaliert habe. Es heißt Flow Hacking mit Leichtigkeit zur Höchstleistung. Und wenn ich das mal so ganz flapsig sagen darf, was mir an diesem Buch gefällt, ist, dass es keine Quantenphysik ist, sondern dass es einfache Dinge sind. Denn das ist ja das, wofür die Menschen Zeit haben und Lust haben, die einfachen Dinge umzusetzen. Und du sagst auch hier wunderschön, das Leben darf leicht und einfach sein. Und das ist meine erste Frage an dich. Warum aus deiner Erfahrung, du arbeitest mit Olympiasiegern, mit Konzernen wie Google, wie Meta zusammen, warum aus deiner Sicht machen so viele Menschen sich das Leben schwerer, als sie eigentlich müssten?
Sehr gute Frage. Danke natürlich erstmal, dass ich da sein darf hier. Ich glaube, dass diese Tendenz, uns das Leben schwer zu machen, einfach irgendwie sehr tief in uns verankert wird, nicht initial verankert ist, aber sie wird in uns verankert im Laufe unseres Lebens, so dass wir aufwachsen, zumindest auch ich einfach so aufgewachsen bin und immer mitbekommen habe, hey, du musst für das kämpfen, was dir wichtig ist. Und auf einer gewissen Ebene stimmt das schon auch. Natürlich fliegt dir nicht alles zu, aber wir entwickeln dadurch ganz oft, glaube ich, so eine Einstellung, wo wir einfach in so einem permanenten Kampf sind. So, wir sind in diesem permanenten Streben nach mehr, größer, weiter, immer schneller. Und das hat uns natürlich auf einer gewissen Art und Weise unglaublich weit gebracht. Aber wenn wir es nicht schaffen, auch mal aus diesem Kampf auszusteigen und einfach zu merken, dass dieser Kampf eben nur in bestimmten Situationen angebracht ist, dann frisst er uns halt irgendwann auf, meiner Meinung nach. Und das ist auf der einen Seite irgendwie so eine klassische Lebensanalogie. Also wenn wir jetzt uns mal aufs Meer versetzen und wir sitzen jetzt hier gerade nicht in deinem geilen Studio, sondern auf einem Segelboot zusammen und das Einzige, was wir haben, ist der Wind, der uns antreibt, dann können wir noch so sehr wollen, aber wenn der Wind gerade nicht will und uns die nötige Power gibt, dann geht's halt einfach nicht vorwärts. Dann müssen wir halt einfach gerade die Situation aussitzen. Und auf der anderen Seite, wenn der Wind halt gerade in eine Richtung weht, in die wir nicht wollen, okay, dann müssen wir halt schauen, okay, wie können wir unser Segel justieren, dass wir trotzdem langfristig dahin kommen, wo wir hinkommen wollen. Und auch im Spitzensport oder generell im Sport ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil die Athleten, die wir im Wettkampf sehen, die irgendwie dann partiell auf einem Fußballfeld ihre 90 Minuten beispielsweise wirklich Vollgas geben, die machen das für die 90 Minuten. Und danach ist aber auch erstmal wieder ein Cut. Danach ist Regeneration, danach ist Pause und danach dürfen die auch mal aus diesem Kampf aussteigen. Und klar, dann kommt irgendwann die nächste Trainingseinheit und dann darfst du wieder einsteigen und du darfst wieder Gas geben für das, was dir wichtig ist. Aber wir dürfen halt immer mal wieder auch aus diesem Kampf aussteigen. Und das ist für mich einerseits so eine Makroebene, auf der ich wirklich für mich so diese Philosophie auch verinnerlicht habe. So, es darf auch mal leicht sein. Und auf der anderen Seite wirklich so eine Mikroebene, gerade auch, kommen wir bestimmt später nochmal dazu, wenn es wirklich darum geht, im Wettkampf, in wichtigen Situationen, egal ob es jetzt Sport oder Business ist, einfach unsere beste Leistung zu zeigen.
Absolut. Und da werden wir noch sehr detailliert drauf gehen. Als ich das Gespräch vorbereitet habe, war mir diese Frage am Anfang wichtig, weil ich habe vor 12 Jahren auch eine Therapie gemacht. Ich war ja in einem sehr tiefen Loch und einer meiner Glaubenssätze, den wir damals rausgearbeitet hatten, über Glaubenssätze werden wir auch noch sprechen, war eben, es muss hart sein, es muss anstrengend sein. Und meine Affirmation dagegen, und auch da werden wir drüber sprechen, was funktioniert für das Gehirn, was nicht, aber die war in Kurzfassung, ich mache es mir nur noch einfach. Das hat nicht diffundiert, es ist nicht in mein Unterbewusstsein gekommen, weil dieser ursprüngliche Glaubenssatz so hartnäckig und so hart war. Und auch da werden wir heute drüber sprechen, was wir bei hartnäckigen Kandidaten tun können. Du selbst kommst ja auch aus dem Leistungssport und du selbst hast auch erlebt, wie einem der Kopf Steine in den Weg legen kann. Was ist denn, Patrick, das früheste Ereignis in deinem eigenen Leben, das Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ich glaube, ich muss fast 2 Sachen aufgreifen, weil die sind innerhalb von einem Jahr passiert. Die, glaube ich, das eine eher unterbewusst, das andere wirklich sehr bewusst in den letzten Jahren mein Leben gestaltet hat. Das eine unterbewusst ist, mit 14 ist einer meiner damals besten Freunde von jetzt auf gleich gestorben, bei einem Autounfall. Er war 2 Jahre älter als ich, 16. Und der hat damals bei uns im Ort in einem Hotel gearbeitet, war da Koch. Und wir haben abends mit meinen Kumpels zusammen, ich glaube, es war irgendwie Freitag oder Samstagabend, bei mir zu Hause so eine kleine, fast schon noch Kinderzimmerparty gehabt. So ein paar Freunde, die bei mir zu Hause waren. Und als er Feierabend hatte, hat er mich angerufen und meinte so, hey, seid ihr immer noch bei euch? Kann ich vorbeikommen? Und letztendlich war ich, ehrlich gesagt, der letzte Mensch sozusagen, der mit ihm gesprochen hat, weil dann eine Stunde später kamen meine Eltern nach Hause und meinten so, hey, wir müssen euch mal was erzählen. Und irgendwie auf dem Fußweg an meinem Haus sozusagen wurde er umgefahren, weil irgendwie die Laterne geblendet hat und die Autofahrerin ihn damals übersehen hat, einfach schlicht und ergreifend. Und er lag dann 2-3 Tage, glaube ich, noch im Koma. Um sein Leben gekämpft und am Ende ist er daran gestorben. Das war so das eine Ereignis, wo ich einfach krass gemerkt habe, wie schnell dieses Leben vorbei sein kann. Auch wenn wir ja immer das Gefühl haben, wir haben noch so viel Zeit. Und das andere war dann wirklich so diese sportliche Perspektive, dass ich das Ziel hatte, Profisportler zu werden und mit 14 die Möglichkeit hatte, dann einen Sprung zu machen ins Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden. Ich bin in der Nähe von Dresden aufgewachsen. So, das wäre für mich halt der Traum gewesen, so bei meinem Heimatverein wirklich so diesen Schritt machen zu können.
Und im Fußball?
Im Fußball, genau, ja. Und ja, habe dann einfach bei diesem entscheidenden Probetraining meine PS nicht auf die Straße bekommen. So, ich habe mental komplett versagt an dem Tag. Ich war mit dem Druck überfordert. Ich habe unglaublich viele Fehler gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit nur verglichen mit den Jungs, die mit mir um diese Plätze konkurriert haben. Wir waren, glaube ich, so 30, 35 Leute damals bei diesem Training. Und am Ende wurde ich dann halt aussortiert und habe nie wieder eine zweite Chance bekommen und auch nicht wirklich so aktiv gesucht, weil ja, für mich einfach so an diesem Tag so echt dieser Traum in sich zusammengebrochen ist. Und dann habe ich lange Zeit erstmal gebraucht, um wirklich rauszufinden, was ich mit meinem Leben anfangen will. Aber letztendlich hat sich das oder diese 2 Momente eigentlich so rauskristallisiert als die Antreiber, warum ich mich einerseits irgendwie selbstständig gemacht habe und mit 25 irgendwie nochmal einen kompletten Cut in meinem Leben gemacht habe. Und auf der anderen Seite, warum ich jetzt heutzutage irgendwie mit Spitzensportlern und Top-Unternehmern als Coach zusammenarbeite und die begleiten darf auf ihrem Weg.
Hinterlegt. Sehr, sehr interessant. Ich würde gerne auf beide ein bisschen detaillierter eingehen. Und auf das Erste zunächst, du hast gesagt, du warst der Letzte, der mit deinem Freund gesprochen hatte. Macht man sich in dem Moment, auch wenn es völlig ungerechtfertigt ist, Vorwürfe, dass man die Person auf diesen Weg geschickt hat, wo dann dieses Unglück passiert ist? Wie bist du da mental mit umgegangen?
Ich glaube, Vorwürfe habe ich mir nicht wirklich gemacht, weil ich diese Perspektive einfach damals irgendwie gar nicht so gesehen habe. Mhm. Was aber einfach präsent war, war so diese überwältigende Trauer so in diesen Tagen danach, weil es war für mich das erste Mal, dass wirklich jemand gestorben ist, der mir wichtig war oder mit dem ich viel Zeit verbracht habe und von dem ich vielleicht dachte, dass wir noch sehr, sehr viel Zeit in Zukunft zusammen verbringen werden. Und ja, es war jetzt nicht mein best friend sozusagen, aber wir waren schon relativ close und wir haben viele Dinge zusammen gemacht zu der Zeit. Und ja, es war einfach schwer, damit umzugehen, so weil ich gar nicht wusste, okay, was mache ich jetzt mit dieser ganzen Trauer, auch dann mit meinen anderen Freunden zusammen. Wir haben in den Tagen danach, in den Wochen danach super viel Zeit verbracht und ich entsinne mich noch irgendwie an einen Moment, wo wir dann mehr oder weniger Silvester damals zusammen gefeiert haben. Also der Unfall war, glaube ich, am 27. Dezember oder sowas damals und zwei Tage später dann war er offiziell tot und dann war halt Silvester und wir haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Ist Silvester so, uns ist gerade nicht so zumute, hier irgendwie zu feiern. Und wir haben dann uns aber trotzdem zusammengesetzt und trotzdem irgendwie den Abend zusammen verbracht und sind dann im Laufe des Abends, weil wir direkt in der Nähe waren, zu seinen Eltern gegangen, einfach um so irgendwie diesen Support zu haben. So. Und dann weiß ich noch, wie damals seine Mutter an die Tür gekommen ist und sich auf der einen Seite mega gefreut hat, dass wir da sind. Und auf der anderen Seite hatte sie so ein Foto von ihm in der Hand und hat uns das quasi so nochmal vor Augen gehalten. So. Und das war ja einfach rückblickend super crazy, wie viel Trauer da in diesem Moment hochgekommen ist. Und ich, ganz ehrlich, das ist das erste Mal, dass ich wirklich so darüber rede, weil ich lange Zeit gebraucht habe, um für mich wirklich auch anzuerkennen, dass das ein Moment war, den ich lange einfach unterdrückt habe, den ich lange runtergespielt habe und gesagt habe, naja, okay, ja, das ist passiert, das ist ein schreckliches Schicksal und ich kann aber schon damit umgehen. Und über die letzten Jahre und Monate hinweg, auch so durch die ganze innere Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich gemerkt, wie viel Trauer und wie viel Trauma ich dadurch eigentlich auch weggeschoben habe und weggesperrt habe, weil ich es mir nicht anschauen wollte, weil ich mich nicht wieder damit konfrontieren wollte, dass ich damals gar nicht in der Lage war, mit all diesen Emotionen umzugehen und jetzt gerade sozusagen in den letzten Jahren, Monaten da einfach nochmal durchgehen darf, um das wieder wirklich zu fühlen und so das Ganze auch loslassen zu können.
Das erfordert ja sehr viel Mut und sehr viel Kraft, weil, wie du sagst, da kommen Emotionen hoch, die man jetzt nicht zu den schönsten zählen darf. Aber du kennst unsere Psyche und wie der Geist funktioniert jetzt auch über deine Arbeit sehr gut. Welche Vorteile dürfen Menschen erleben, wenn sie den Mut haben, solche Traumata, negativen Erlebnisse nochmal an die Oberfläche zu ziehen und diese besser zu verarbeiten, als sie es vielleicht damals zu der Zeit gemacht haben? Oder umgekehrt, was sind die Risiken, wenn man sich sowas nicht später nochmal ansieht und sie eben unverarbeitet lässt?
Ja, ich glaube auf der einen Seite natürlich, wenn wir das komplett unverarbeitet lassen, wir schleppen halt diesen Ballast natürlich immer mit uns rum. Also wir wissen immer auf einer zumindest unterbewussten Ebene, okay, da ist was, das will ich mir nicht anschauen. So, das ist egal, ob wir uns das jetzt als den Ballast vorstellen, den wir in einem Rucksack mit uns rumschleppen und wir merken immer so dieses Gewicht, das uns doch zurückhält und das uns immer davon abhält, wirklich mal so ganz befreit zu sein. Oder dieses Gefühl, in einem Haus so einen Kellerabteil zu haben, das wir vor Jahren mal abgeschlossen haben, wo wir alles reingeschmissen haben, was wir nicht mehr haben wollen. Und wir wissen, ah, da unten ist noch diese eine Kammer, aber da traue ich mich nicht ran, da will ich nicht ran. So, und irgendwann kommt der Tag, wo wir das vielleicht mal machen müssen, wo wir da reingehen müssen, weil wir dazu gezwungen werden. Und dann kann es sein, dass wir halt in dem Moment einfach gar nicht ready dafür sind. Also jetzt bleiben wir kurz bei der Hausanalogie. Plötzlich von heute auf morgen müssen wir aus dem Haus ausziehen, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und plötzlich heißt es, okay, du musst jetzt diese Kammer da ausräumen. Und wir sind aber überhaupt nicht ready dafür. Und dann müssen wir uns dem stellen und dann kann es halt richtig, richtig anstrengend werden. Und ich habe für mich einfach die Erfahrung gemacht, da wirklich bewusst reinzugehen, zu sagen, okay, ich nehme das wahr, das ist ein Thema, es ist was, das habe ich nie verarbeitet, es ist was, da habe ich nie wirklich drüber gesprochen und ich habe immer einfach nur versucht, stark zu sein und so zu tun, als würde mich das nicht großartig beeinflussen. Und jetzt setze ich mich aber wirklich nochmal hin und ich gehe da wirklich mal bewusst rein und ich schreibe mir vielleicht mal auf, was zu diesem ganzen Thema mir noch durch den Kopf geht und ich schaue mal wirklich, okay, welche Emotionen kommen da gerade noch hoch, was ist all das, was ich damals irgendwie weggeschoben habe und nicht fühlen wollte. Und jetzt habe ich halt erstens in dem Moment dann einen Safe Space, kann sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich den Raum dafür, ich kann das jetzt hier machen, vielleicht mache ich das sogar in Begleitung, in Betreuung von Menschen, die nochmal Experten auch in diesem Thema sind, die mich da nochmal viel besser durchbegleiten können. Oder eben wirklich für mich wenigstens diesen Safe Space zu haben und sagen, okay, jetzt nehme ich mir bewusst die Zeit, jetzt kann ich da reingehen, jetzt kann ich das Ganze verarbeiten. Und jetzt habe ich auch die Möglichkeit, die Kapazität, das wirklich zu fühlen, ohne davon überwältigt zu sein, zu merken, ja, okay, hier, da kommt unglaublich viel Trauer hoch, da kommt unglaublich viel auch Überforderung hoch, weil ich damals nicht wusste, was ich damit machen soll. Aber jetzt kann ich das fühlen so. Und ja, dann muss ich vielleicht jetzt nochmal weinen, dann muss ich das vielleicht nochmal auf einer gewissen Ebene durchleben. Aber dann merke ich auch, dass dadurch einfach unglaublich viel Freiheit entsteht. Das heißt, jetzt weiß ich auch natürlich durch meine Entwicklung und das, was ich gelernt habe, dass ich so in diese Beobachterrolle reingehen kann. Damals war ich halt so derjenige, der das einfach empfunden hat. Ich war halt vollkommen identifiziert mit diesen Emotionen und ich wusste nicht, was ich damit machen konnte. Es war so überwältigend, also habe ich es weggesperrt. Und jetzt weiß ich, okay, ich kann auch so in diese Beobachterposition reingehen und sagen, okay, ja, wenn ich an dieses Event denke, wenn ich dann nochmal reingehe, ja, da kommen super viele Emotionen hoch, ja, da ist viel, aber ich kann das von außen betrachten, ich kann mir die Emotionen anschauen und sagen, okay, da ist Trauer, da ist Überforderung, da ist vielleicht auch ein bisschen Wut, da ist auch Verzweiflung. Und dann kann ich da durchatmen, dann kann ich da durchgehen, ohne dass ich wieder, sag ich mal, in diese Überforderung reinfalle und dann irgendwie aus Schockstarre sage, oh nein, hier die Kammer, die muss ich jetzt wieder zumachen. So keine Chance, dass ich da irgendwie mit umgehen kann. Also schleppe ich diesen Ballast weiter mit mir rum. Und ich glaube, das ist ein super wertvoller Prozess. Und wir tendieren halt dazu, einfach natürlich ganz viele von diesen Kammern zu haben, wo wir Sachen weggesperrt haben. Und das Step-by-Step reinzugehen, ist einfach ein ja, krass befreiendes Gefühl.
Ich würde da gerne zwei Dinge ergänzen. Zum einen, weil Menschen sich oft fragen, ja, warum soll ich mich denn wissentlich diesen Emotionen mit denen konfrontieren? Und wir hatten ja den Michael Trautmann zum Beispiel als Gast, der in eine agitierte Depression verfallen ist. Und was er mir erklärt hat, ist, sie ist unter anderem deswegen entstanden, weil er nicht die ganze Bandbreite der Emotionen gefühlt hat. Er hat nur die positiven über Jahrzehnte gefühlt. Das heißt, unsere Seele ist auch dafür gemacht, die negativen zu sehen. Das heißt ja nicht, dass man sich täglich diese Dinge reinziehen muss. Aber wenn man merkt, so wie du jetzt sagst, dass da eine Kammer ist, die, vor der man immer einen großen Bogen macht, dann lohnt es sich, wenn man die mentalen Ressourcen hat, da dann wirklich auch nochmal reinzugehen. Denn negative Emotionen gehören zum Spektrum dazu, wie auch die positiven.
Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für viele. Auch diese Bewertung erstmal ein Stück weit rauszunehmen von positiven und negativen Emotionen. So an sich, rein neutral betrachtet, ist Freude nicht besser als Trauer oder Wut. So, es ist genauso eine Emotion, eine Reaktion auf etwas, das in unserem Leben passiert. Und es ist eine biochemische Reaktion unseres Körpers letztendlich so. Und wir ordnen dann halt zu, okay, das eine ist positiv, das will ich haben, davon will ich noch mehr haben. Das andere ist negativ, davon will ich am besten gar nichts haben. Und dadurch bauen wir halt dann diese Blockaden auf und sagen, okay, das eine will ich immer wieder fühlen und davon will ich immer mehr haben. Und das andere, das schiebe ich dann halt weg, wenn ich das mal fühle und ignoriere das. Aber am Ende, Emotionen wollen gefühlt werden, so Emotion, Energy in Motion. Und wenn wir diese Emotionen fühlen, dann können wir uns halt auch davon freimachen. Dann fließt die Energie und dann ist das eine nicht besser als das andere oder auch nicht schlechter als das andere, sondern einfach eine Information über das, was gerade passiert. Und wir können mit der Information arbeiten und auch dadurch einfach wachsen letztendlich.
Mhm. Wir sind jetzt schon voll in deinem Thema drin, Mentaltraining. Du begleitest Menschen, die entweder Probleme in dem Bereich haben oder den Anspruch haben, eben auch das Mentale zu nutzen, um Höchstleistungen abzurufen. Es gibt ja verschiedene Motivationen, warum Menschen Mentalcoaches wie dich aufsuchen. Meine Erfahrung ist, dass das Thema körperliches Fitnesstraining viel weiter verbreitet ist. Aus zwei Gründen aus meiner Sicht, aber da bin ich auch auf deine Hypothese gespannt. Zum einen man sieht Unterschiede. Man sieht, ob man ein Sixpack oder einen Wohlstandsbauch hat. Und es ist messbar, wie die eigene Fitness ist, wie die Ausdauer ist, wie die Kraftwerte sind etc. Und das, glaube ich, bei den meisten Menschen mittlerweile angekommen, dass zu einem gesunden Lifestyle eine gewisse körperliche Ertüchtigung und Fitness gehört. Bei einer mentalen Fitness ist es ja deutlich komplexer, weil man es nicht sehen kann. Viele können es noch nicht mal fühlen, den Unterschied. Deshalb meine Frage an dich, Patrick, für Menschen, die da noch gar nicht so Erfahrung oder einen Zugang haben. Wie kann man denn sich selber bewerten, wie mental stark man eigentlich ist?
Ja, ist eine super spannende Frage, weil das natürlich auch eine Frage ist, die ich immer wieder bekomme, gerade um natürlich auch so diesen ganzen Prozess ein Stück weit messbarer zu machen. Und ja, auf einer, sag ich mal, wissenschaftlichen Ebene sind wir natürlich heute deutlich weiter, als wir das früher schon waren. Das heißt, wir haben mittlerweile so Tools wie Neurofeedback etc., wo wir halt auch gewisse Abläufe einfach messen können. Wir können sehr viel einfach auch mit Daten abbilden, wenn ich das wirklich will, auf dem Level. Und natürlich wirklich im Spitzensport ist das absolut ein Thema, wo es halt wirklich darum geht, auch dann wirklich messbare Daten zu haben für den, sag ich mal,
darf ich da kurz einhaken? Ja. Was würde man da messen? Wie sehen solche Kennzahlen aus, wenn man diesen großen Aufwand betreiben möchte?
Also es sind natürlich so Basics, die man letztendlich messen kann über Reaktionszeiten etc. in verschiedenen Bereichen mit Tools, aber auch natürlich letztendlich Gehirnaktivitäten, wo man schauen kann, okay, in welchen Situationen sind welche Gehirnaktivitäten vorhanden, welche Gehirnareale kannst du wirklich gut ansteuern, wo gibt es vielleicht irgendwie Defizite etc. Das heißt, gibt da unglaublich viele Möglichkeiten mittlerweile, die aber natürlich nur in dem Rahmen letztendlich wirklich, ich sag mal, nicht unbedingt gebraucht werden, aber die da eingesetzt werden, sagen wir mal so. Für den normalen Menschen so jetzt, für dich und mich, ist das vielleicht ein bisschen too much und auch nicht das Erste, wo man jetzt hingehen sollte und sagen, okay, da will ich mitarbeiten. Was ich ehrlich gesagt meinen Coaches immer mitgebe, ist erstmal eine ganz simple erste Analyse zu haben und einfach mal zu schauen, okay, was sind jetzt vielleicht gerade meine Herausforderungen, an denen ich arbeiten will? Lass es irgendwie Basic-Sachen sein. Ich kann mich nicht so gut fokussieren. Ich bin zu oft abgelenkt. Oder ich merke, dass ich sehr, sehr schnell emotional werde oder dass ich nicht mit Stress umgehen kann, etc. So. Und dann nehme ich mir einfach mal diese 2, 3 Kriterien vielleicht und ich bewerte einfach mal meine Tage oder auch bestimmte Situationen anhand dieser Kriterien. So, das heißt, ich gehe jetzt als Athlet zum Beispiel mal in Training rein und sage, okay, heute lege ich besonderen Wert darauf, wirklich mal fokussiert, achtsam, präsent hier bei diesem Training zu sein. Und im Anschluss bewerte ich mich einfach mal ganz simpel auf einer Skala von 1 bis 10, so wie fokussiert war ich denn heute in dieser Trainingseinheit. Und klar, das ist erstmal im ersten Schritt nur eine subjektive Bewertung, aber es bleibt ja deine subjektive Bewertung. So, es geht nicht darum, dass ich dann plötzlich reinkomme und sage so, hey Chris, heute bewerte ich mal, wie fokussiert du im Training warst, sondern es bleibt deine Bewertung. Und damit hast du natürlich eine gewisse Entwicklung, die damit einhergeht. Das ist das eine. Und das andere, und da sind wir wieder so ein Stück weit bei dem Zeitfaktor, den du schon angesprochen hast, ist natürlich einfach das Bewusstsein, das sich verändert. Ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Wochen habe ich eine Coaching-Runde abgeschlossen mit 5 Unternehmern, Selbstständigen, die ich jetzt über die letzten 12 Wochen begleitet habe. Und wir quasi so jetzt zurückgeschaut haben, so hey, was hat sich in diesen 12 Wochen wirklich verändert? Und da merkt natürlich jeder der Teilnehmer, dass sie einfach vom Bewusstseinslevel her einfach nochmal eine viel, viel breitere Perspektive haben auf ihr eigenes Verhalten, viel, viel besser wissen, okay, was mache ich in bestimmten Situationen, wie reagiere ich auf bestimmte Impulse, in welchen Situationen bin ich abgelenkt, was sind meine Mechanismen, die mich vielleicht davon abhalten, wirklich produktiv und effektiv zu arbeiten, so all diese Dinge, die natürlich mit dem mentalen Training einhergehen, sodass letztendlich einfach auf der Ebene ein Stück weit, sage ich mal, eine Bewusstseinserweiterung, wo wir halt viel mehr Insights bekommen über uns selbst, dieses Selbstbewusstsein, wie wir selbst ticken, ausbauen und dadurch natürlich dann letztendlich auch die Veränderungen spüren und einfach merken, ah krass, da gibt es jetzt hier gerade denselben Impuls, den ich vor 3 Monaten schon mal hatte, aber jetzt plötzlich kann ich ganz anders damit umgehen. Und das ist letztendlich Veränderung, so selber Impuls, selbe Situation, selber Trigger, aber ich kann anders damit umgehen. Und das ist der Moment, wo ich merke, ah ja, krass, hier habe ich mich verändert.
Geil. Echter Aha-Moment. Jetzt bist du ja in so einer Bubble von Menschen, die da schon eine gewisse Offenheit haben. Wenn man jetzt aber mal gesamtgesellschaftlich drauf sieht, dann ist ja alles, was mit Mentaltraining zu tun hat, schon auch noch teilweise tabuisiert, je nachdem, wo man sich bewegt. Und das Ganze, ich bespreche das oft mit Menschen, ich hatte hier die Sophia Flörsch zum Beispiel, eine der schnellsten Rennfahrerinnen Europas, und sie sagt, in ihrer Branche wird niemand zugeben, dass man mental trainiert, weil es als Schwäche eben noch gesehen wird. Und ich stelle mir das immer so vor wie so ein Kontinuum irgendwo. Auf der einen Seite ist Psychotherapie, wenn man wirklich eine Krankheit, eine mentale Krankheit hat. Und auf dem Kontinuum, da ist irgendwo auch Mentaltraining, wo es noch nicht wirklich um echte Krankheitsbewältigung geht, sondern eben um die Verbesserung der mentalen Abläufe. Wo siehst du die Abgrenzung für Menschen, die Sorge haben, dass sie dann in so einen Topf der Kranken geworfen werden, wenn sie auf einmal anfangen, Mentaltraining zu machen? Also wie kann man das konkret abgrenzen?
Ja, also ich glaube, auf der einen Seite hast du natürlich gerade schon gesagt, gibt es natürlich diese klare Abgrenzung, wenn es dann wirklich um Krankheitssymptome geht, um Krankheitsbilder, wo mentales Training dann auch natürlich an seine Grenzen stößt und auch nicht der richtige Ansatz ist, wo es dann einfach andere Experten braucht und andere Herangehensweisen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, beginnt viel dann natürlich auch damit, wie ich selbst letztendlich darüber denke. Letztendlich, klar, die Gesellschaft hat vielleicht in einigen Bereichen da noch nicht, sag ich mal, die beste Perspektive da drauf und ist nicht so in diesem Akzeptanzmodus, wenn es darum geht. Nichtsdestotrotz geht es ja vor allem erstmal auch darum, okay, wie denke ich denn selbst darüber? Sitze ich jetzt dann zu Hause und mache zwar auf der einen Seite Mentaltraining und habe aber so im Hinterkopf diesen Gedanken, hoffentlich findet das hier keiner raus, hoffentlich denkt dann keiner, dass ich irgendwie verrückt bin und jetzt irgendwie mit dem Psychiater arbeiten muss, solche Sachen. Mhm. Das fängt natürlich erstmal bei mir an so und auch wie ich dann darüber spreche, was ich davon teile. So, das heißt, letztendlich, wenn ich da für mich eine gute Perspektive gefunden habe und weiß, warum mache ich das hier eigentlich, was ist der Benefit für mich, aus welcher Perspektive betrachte ich das gerade, kann ich natürlich auch anders darüber sprechen. So, wenn ich aber natürlich aus einer Angst herauskomme, dass andere Menschen mich dafür verurteilen oder irgendeine Box stecken, in die ich vielleicht nicht rein will, dann wird es natürlich schwieriger, damit umzugehen. Aber am Ende ist es ein individuelles Game, weil wir können natürlich nie bewerten oder nie vorausschauend sagen, wie andere Menschen damit umgehen. Sondern es ist immer nur entscheidend, was assoziiere ich damit und was bedeutet es für mich. Und dann darf ich mich auf einer gewissen Ebene natürlich auch abgrenzen von dem, was die anderen Leute darüber denken und was sie letztendlich auch darüber vielleicht sagen. Und für mich ist das einer der wichtigsten Gamechanger. So einer meiner Lieblingssätze, kommen wir bestimmt noch ein paar Mal drauf zurück, ist so, control the controllable. Mhm. Und ja, ich kann nicht kontrollieren, was andere Menschen denken, wie sie handeln, was sie über mich sagen, wie sie auf das, was ich sage, reagiere. Aber ich kann natürlich mich darauf konzentrieren, okay, wie denke ich denn über bestimmte Dinge? Wie denke ich über das, was ich tue? Wie kommuniziere ich das, was ich tue? Wie spreche ich das aus, was für mich wertvoll ist? Welche Werte sind für mich wichtig? Nach welchen Prinzipien lebe ich so? Und das ist, glaube ich, das, woran wir uns orientieren dürfen. Und je mehr Menschen das machen, und das sehen wir auch gerade auch im Sportbereich immer mehr, desto mehr findet auch dieses mentale Training einfach offene Ohren, weil Menschen viel mehr verstehen, was da letztendlich dahinter ist. Also wenn wir in die USA schauen, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist in vielen Bereichen natürlich so. Und auch da ist es vollkommen normal, dass Athleten einfach mit einem Mentaltrainer oder einem Sportpsychologen zusammenarbeiten, was hier in einigen Sportarten auch schon deutlich besser ist, aber immer noch weit hinter dem, was beispielsweise in den USA vorgelebt wird.
Absolut. Wer sich gerade gefragt hat, was das für ein Wiehern im Hintergrund war, mein Hund Jimmy liegt unterm Tisch und Patrick hat so eine beruhigende Wirkung, dass er wirklich jetzt das erste Mal eingeschlafen ist und gerade träumt. Von daher, ich hoffe, diese Nebengeräusche sind für die ZuhörerInnen in Ordnung.
Ich hoffe, dass es den Zuschauern nicht auch so geht.
Nein, auf keinen Fall. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Welche Art Menschen, würdest du sagen, können denn von Mentaltraining besonders profitieren?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich einfach sagen, jeder.
Und begründet es. Natürlich klar, ja. Jeder Hammer denkt, überall sind Nägel, aber ich sehe es ähnlich wie du, aber gib den Menschen mal Argumente für diese These.
Wir packen das natürlich jetzt gerade, und das mache ich auch mit meiner Arbeit, natürlich so in diese ganzen Bereich Spitzensport, High Performance, High Achiever, egal ob das jetzt im Sport oder Business ist. Und natürlich hat das da seine Relevanz und sicherlich gibt es da auch nochmal Herausforderungen, wo das vielleicht auch präsenter ist oder wo wir sie vielleicht auch präsenter wahrnehmen. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass die Herausforderungen so signifikant größer sind, aber wir nehmen sie einfach mehr wahr, wenn wir plötzlich natürlich sehen, okay, da muss jemand seine beste Leistung zeigen vor irgendwie 80.000 Zuschauern und nochmal ein paar Millionen am Fernseher oder irgendwie ein CEO von einem großen Unternehmen, der weiß, okay, er hat da irgendwie unglaublich viel Budget zu verwalten, tausende von Mitarbeitern, tausende von Stakeholdern und Erwartungen und Aktieninhaber und whatever, alles, was da dranhängt. Nichtsdestotrotz, auch jeder normale Mensch hat letztendlich seine eigenen emotionalen, mentalen Struggle und jeder empfindet irgendwie Momente, wo wir zu gestresst sind, wo wir merken, okay, ich bin überfordert mit der Situation, ich kann gerade mit bestimmten emotionalen Triggern nicht umgehen. So, wie oft merken wir so, dass uns so Kleinigkeiten einfach aus der Haut fahren lassen, so. Oder wir einfach merken, dass wir uns in unseren eigenen Gedanken komplett verlieren und nicht mehr da rauskommen, zu sehr an uns selbst zweifeln. Und da spielt es in dem Moment gar keine Rolle, ob ich an mir selbst zweifle und gerade überlege, hey, soll ich mich jetzt für diesen Job hier bewerben? Oder zweifle ich an mir selbst, ob ich in der Lage bin, morgen bei den Olympischen Spielen meine beste Leistung zu zeigen? So, der Selbstzweifel dahinter ist genau derselbe. Der Mechanismus dahinter ist genau derselbe. Und selbst auch im Hobbysport, wo ich ganz oft immer erlebe, so dass auch viele Athleten so sagen, ja, ich bin ja nur Hobbysportler, ich brauche kein mentales Training. Ich habe so viele Hobbysportler getroffen in den letzten Jahren, die sich ihren Hobbysport dadurch kaputt machen, dass sie ihre eigenen Erwartungen nicht kontrollieren können, dass sie nicht damit umgehen können, sich mit anderen zu vergleichen und dadurch letztendlich die Liebe an dem, was sie eigentlich am Sport haben, verlieren. Durch diese mentalen Herausforderungen, weil sie nicht in der Lage sind, es richtig einzuordnen und wirklich dann zu dieser Liebe zurückzukommen und zu sagen, hey, ich mache das ja einfach wirklich nur aus Spaß, aus Liebe zu diesem Sport und nicht, weil ich jedes Mal eine neue Bestleistung aufstellen muss, nicht, weil ich mich mit anderen vergleichen muss. Und auch auf dem Level ist es super, super wichtig. Und du hast ganz am Anfang auch so angesprochen, dass für dich das, was du aus dem Buch mitgenommen hast, so nochmal diese übergeordnete Basis ist, so von Seelenfrieden und innerer Ruhe, innerer Gelassenheit. So. Und ich glaube, das ist was, was einfach jeder für sich auf einer gewissen Ebene anstrebt. Wir wollen diese innere Gelassenheit haben. Wir wollen dieses Gefühl haben, dass es uns einfach richtig gut geht, dass wir mit uns selbst im Reinen sind. Und ich sage immer meinen Coaches so, ich glaube, die besten Leistungen stehen immer dann, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind. Und die beste Leistung kann für einen bedeuten, jetzt bei den Olympischen Spielen an den Start zu gehen oder in einem riesigen Stadion spielen zu müssen. Und für den anderen bedeutet es einfach, in seinen Job rauszugehen und heute die beste Leistung zu haben oder als Mutter mit zwei Kindern einfach 24/7 100% für die Kids da zu sein, mit einem offenen Herzen und liebevoll einfach die Kinder zu supporten. So, das ist genauso deine beste Leistung. Und dafür dürfen wir einfach mit uns selbst im Reinen sein und diese innere Arbeit machen, meiner Meinung nach.
Ich habe gerade, so wie ich es jetzt gerade sehe, habe ich es vorher noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, ein Grund, warum viele Menschen Mentaltraining für sich nicht als relevant empfinden, ist, dass Menschen wie wir es immer in einen Leistungskontext stellen, weil es eben im Spitzensport noch verbreiteter ist. Aber lass uns jetzt mal gedanklich Menschen wie du und mich nehmen, vielleicht eine Mutter von Kindern oder in einer Partnerschaft oder sowas, die immer wieder beobachten, dass sie Dinge sagen, die sie später bereuen, weil sie sehr gestresst waren, weil sie getriggert wurden. Und das wird dann oft mit Charakter entschuldigt, dass man halt impulsiv ist. Oder Menschen nehmen das als gottgegeben, vielleicht nicht gottgegeben, aber als charakterlich gegeben und hinterfragen das nicht. Aber aus meiner Sicht setzt da genau die Tools, über die wir gleich noch sprechen werden, ein, dass man in einer Situation, wo man an Tag A so reagiert hat, dass man es abends, weil man im Bett liegt, bereut, dass man es 14 Tage später eben anders lösen könnte. Da, finde ich, ist noch ein viel breiterer Anwendungsfall für dieses Mentaltraining. Und vielleicht braucht man auch einen neuen Begriff, weil Training klingt gleich so nach Sport. Mhm. Und Sport hat mit Leistung zu tun, aber ich glaube, dass die Tools, die du in diesem Buch und deiner Arbeit anbietest, können wirklich Menschen helfen, ihr Leben besser zu führen. Bin ich sehr, sehr fest von überzeugt. Du hast gerade ein Beispiel gebracht, was mich auch sehr gut beschrieben hat. Ich war ja früher Tennisspieler und meine ehrliche Aussage, auch wenn ich darauf nicht stolz bin, ist, ich habe es nie geschafft, Tennis zum Spaß zu spielen nach meiner Karriere. Sondern sobald ich den Platz betrete, sobald ich einen Schläger in die Hand nehme, ist mein kompetitive Ader ist auf komplett aktiviert. Und obwohl ich den Sport so liebe, ich liebe es im Fernsehen zuzuschauen, habe ich es nie geschafft, nur die Liebe dominieren zu lassen. Und ich weiß natürlich, was dahinter steht. Das sind Selbstwertthemen, die im Fall einer Niederlage aktiviert werden etc. Also obwohl ich die Dynamiken kenne, habe ich es irgendwann einfach zur Seite gelegt und gesagt, bevor ich diesen langen Weg gehe, also ich war nicht bereit, dieses Training hinzunehmen, sondern ich habe mir neue Sportarten gesucht, wo eben diese kompetitive Ader nicht aktiviert wurde. Patrick, lass uns mal ein bisschen in die einzelnen Hebel einsteigen. Die ja. Mentaltraining ist ja ein riesiges Feld und es kommt natürlich auch immer auf die konkreten Herausforderungen von Menschen an. Aber was ich in deinem Buch lernen durfte und auch aus eigener Erfahrung kenne, ist, dass das Thema Selbstvertrauen, auch wenn es sehr, sehr häufig einfach so flapsig genutzt wird, eine wichtige Komponente in vielen Problemen sind, die Menschen haben. Und bevor wir auf Selbstvertrauen detaillierter eingehen, möchte ich noch eine Begriffsabgrenzung machen, weil auch das schreibst du im Buch, dass Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen im Deutschen auch oft synonym verwendet wird, obwohl es große Unterschiede sind. Und ich würde auch gerne noch das Thema Selbstwert in diese Diskussion einführen. Also gib den Menschen doch mal eine grobe Abgrenzung, was Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwert, wie wir diese Begriffe verstehen dürfen.
Ja, am Ende macht das die Sprache fast für sich selbst. Also die deutsche Sprache ist in vielen Bereichen einfach sehr klar. Und wenn wir uns diese drei Begriffe anschauen, so, dann ist okay, Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit, dir deiner selbst bewusst zu sein. Das heißt, wie fühlst du dich, wie handelst du, wie denkst du, wie reagierst du auf bestimmte Impulse, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, worin bist du besonders gut? So, das heißt, diese Insights zu haben, wer du eigentlich bist letztendlich.
Gutes Monitoring, gutes Feedback-System.
Yes. Mhm. Ja. Selbstvertrauen ist die Fähigkeit, dir deiner selbst und deinen Fähigkeiten zu vertrauen. Das heißt dann, klar, du weißt, was kannst du, und dann natürlich aber auch rauszugehen, zu sagen, okay, ich kann mich jetzt auch auf meine Stärken verlassen. Ich weiß, ich kann diese Situation meistern. Ich weiß, ich kann diese Herausforderung meistern. Das ist Selbstvertrauen letztendlich. Und Selbstwert, auch hier wieder, welchen Wert gibst du dir selbst? So, bist du es dir überhaupt wert, zum Beispiel erfolgreich zu sein? Wie viele Menschen, und auch das ein Riesenthema gewesen für mich in der Vergangenheit, strugglen ihr ganzes Leben beispielsweise finanziell, weil sie sich es selbst nicht wert sind, auf einer gewissen Ebene, sag ich mal, vermögend zu sein oder vielleicht sogar auch reich zu sein, vielleicht sogar finanziell frei zu sein, weil sie einfach sich selbst nicht diesen Wert geben, sagen, ich bin es nicht wert, reich zu sein. Vielleicht durch Programmierung, die wir in unserer Vergangenheit bekommen haben, die wir in unserer Erziehung bekommen haben, Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo wir gemerkt haben, okay, wir sind es nicht wert, auch vielleicht geliebt zu werden. Auch ganz großes Thema für viele, glaube ich, die vielleicht in ihrer Kindheit nicht die Liebe von ihren Eltern bekommen haben, die sie sich gewünscht haben oder die sie gebraucht hätten, sage ich mal. Und die dann vielleicht die ganze Zeit durchs Leben gehen und sie denken, okay, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, weil ich habe ja nie diese Liebe bekommen. Mir wurde immer gezeigt, dass ich nicht liebenswert bin. Und dementsprechend, ja, wir uns selbst dann auch gar nicht diesen Wert geben. Wir auch natürlich nicht diese Selbstliebe in dem Moment haben, die absolute Grundlage dafür ist. Und das sind so diese drei wichtigsten Parts letztendlich davon, wo wir dran arbeiten dürfen. Und das letztendlich die Sprache relativ klar in der Abgrenzung, was da wirklich dahinter steht.
Mhm. Du hast jetzt gerade schon im Nebensatz gesagt, die Programmierung in der Vergangenheit spielt bei sowas ganz oft eine Rolle. Jetzt die Psychologie und auch die Neurowissenschaften ist ja sehr klar mittlerweile, wie diese Programmierung auch im Gehirn funktioniert. Und trotzdem beobachte ich, dass viele Menschen das noch immer sehr, sehr kleinreden und sagen, man darf nicht alles auf die Kindheit schieben. Und wenn man erwachsen ist, dann ist die Welt eine andere. Aber erklär den Menschen doch mal, woher das kommt, diese Trägheit, dass Dinge, die man in einer ganz anderen Zeit, in einer ganz anderen Situation einmal aufgeschnappt hat, sage ich mal untechnisch, warum einen das im Erwachsenenalter nach wie vor prägt und die Emotionen und das Verhalten mitsteuert.
Ja, letztendlich ist es dieser ganz simple Ablauf, den wir immer durchlaufen, dass gewisse Situationen einfach gewisse Teile in uns triggern, gewisse Gedanken zum Vorschein bringen, gewisse Gefühle mit sich bringen und wir dann immer wieder auf dieselbe Art und Weise reagieren. Und im Englischen spricht man bei den ersten 7 Jahren unseres Lebens so schön von den formative years, also den Jahren, die uns formen, weil halt in diesen ersten 7 Jahren letztendlich diese ganzen Glaubenssätze, diese ganzen Überzeugungen, wie das Leben funktioniert, in uns erzeugt werden durch unser Umfeld, durch das, was wir von unseren Eltern mitbekommen, was wir irgendwie vielleicht im Kindergarten mitbekommen, von all dem, was wir an Erfahrungen machen in diesen ersten 7 Jahren. Und deswegen sind diese ersten 7 Jahre einfach auch so entscheidend. Und das Schwierige dabei ist natürlich, dass wir uns an vieles davon einfach nicht mehr erinnern. Also jeder für sich kann ja überlegen, okay, wie weit kannst du in deiner Vergangenheit wirklich zurückgehen und dich an Situationen erinnern, die passiert sind vor deinem 7. Lebensjahr. Und das werden bei den meisten wahrscheinlich nicht so viele sein. Bei mir sind es nicht so viele Momente. Es sind mal Bruchstücke und sind so einzelne Momente.
Erster Schultag oder genau, wie auch immer.
So diese Peak-Moments, die irgendwie nochmal präsenter sind. Vieles ist aber auch einfach, sind Situationen, die mir erzählt wurden von meinen Eltern, von meinen Großeltern, meine Großoma, von meinen Großeltern, sozusagen, die erzählt mir zum Beispiel immer wieder, dass ich mit 2 Jahren, als wir bei ihr zu Hause noch gewohnt haben, durch das Fenster ihres Kellergeschosses da irgendwie gefallen bin. Also irgendwie hat die Scheibe nachgegeben. Ich war da draußen auf der Terrasse und bin da durch das Fenster durchgefallen und hatte irgendwie mega Glück, dass ich nicht gegen so ein Heizungsrohr oder sowas gefallen bin mit 2 Jahren, weil es sonst irgendwie wahrscheinlich durchaus kritischer geworden bin. Keine Ahnung, sie erzählt mir das schon seit 35 Jahren mittlerweile. Ich kann mich nicht dran erinnern.
Das ist sie auch lassen, oder?
Dass es passiert ist so. Und das sind halt so genau diese Momente, wo wir einfach merken, okay, ich habe da 7 Jahre meines Lebens und nur ein Bruchstück davon kann ich wirklich so aktiv gerade wieder hervorbringen und mich wirklich aktiv dran erinnern. Und trotzdem haben diese 7 Jahre dafür gesorgt, dass ich zumindest mal im ersten Schritt mir ein Bild gemacht habe, so okay, was bedeutet es denn hier ein Leben zu leben? So, wie lebt man denn? Was ist gut? Was ist schlecht? Was ist böse? Was ist akzeptiert? Was ist richtig? Was ist falsch? So diese ganzen Bewertungen, die wir natürlich auch aufbauen, die wir dadurch letztendlich formen und dann natürlich auch sehen, okay, wie gehen wir denn mit bestimmten Situationen um? Und das können so ganz einfache Sachen sein, dass wir vielleicht sehen, okay, unsere Eltern, die sind immer gestresst, so. Die sind immer genervt, wenn es um die Arbeit geht. So, die sitzen vielleicht schon Sonntagabend, wenn es darum geht, jetzt irgendwie langsam ins Bett zu gehen, sich vorzubereiten auf die neue Woche auf der Couch und meckern, dass sie keinen Bock haben auf die Arbeit am nächsten Tag. Und natürlich entwickeln wir dann für uns so einen Glaubenssatz, ah, Arbeit ist offensichtlich was Schlechtes. So, Arbeit, da muss man eine richtig schlechte Beziehung zu haben. So, das ist was, wo man keinen Bock drauf hat. So, und selbst wenn das nicht unsere eigene Meinung ist, nehmen wir das trotzdem erstmal mit und denken uns dann natürlich genau das, wenn wir in die Situation kommen, arbeiten zu müssen. Und da gibt es jetzt 1000 Möglichkeiten natürlich oder 1000 Situationen, wo wir das aufarbeiten können. Aber da merken wir einfach dann jetzt in unserem Leben, wie sich das letztendlich ausspielt und wie wir diese ganzen Kindheitstrigger plötzlich zum Vorschein bringen, diese ganzen Glaubenssätze, zu Überzeugungen und damit natürlich dann auch in unserer jetzigen Welt an unsere Grenzen stoßen, weil wir merken, okay, da sind wir wieder bei dem Thema, wir machen uns das Leben schwer. Dadurch wird es in manchen Situationen einfach unglaublich schwer, weil vielleicht lieben wir unseren Job beispielsweise. Vielleicht mögen wir wirklich das, was wir tun. Und dann sitzen wir abends auf der Couch und denken so, boah, ich habe gar keinen Bock, morgen früh aufzustehen. So. Und es ist so komplett konträr zu dem, was wir auf der einen Seite eigentlich fühlen und dem, was wir auf der anderen Seite glauben. Und das ist der Punkt, wo wir einfach ansetzen dürfen, um da natürlich bewusst auch unsere Überzeugung, diese Programmierung aufzubrechen und zu verändern.
Und diese Überzeugung, Glaubenssätze, sagen Psychologen, das ist ja nichts, was wir uns einbilden, sondern es sind wirklich neuronale Verschaltungen, die auch evolutionsbiologisch eine wichtige Funktion haben. Denn wie du sagst, man lernt, wie das Leben funktioniert. Was ist Gefahr, was ist nicht Gefahr? Was muss ich tun, um geliebt zu werden? Wo entsteht Stress, wo entsteht keiner? Deshalb lohnt es sich, die einem helfen, auch als die wahrzunehmen. Aber wenn sie eben im Erwachsenenalter, in der jetzigen Situation gegen einen arbeiten, dann lohnt es sich da eben auch tiefer reinzugehen. Ich würde gern nochmal auf das Thema Selbstvertrauen ein bisschen stärker darauf eingehen, weil meine Beobachtung ist, dass viele Menschen, wenn man sie fragt, hast du ein gutes Selbstvertrauen, sofort ja sagen, weil man will kein schlechtes Selbstvertrauen haben. Wenn man sich aber die Verhaltensweisen, wenn man ein bisschen geschulteren Blick ansieht und auch in Coaching-Gesprächen tiefer reingeht, da ist ja beide etwa ein Privileg, was wir genießen dürfen, dass wir auch hinter die Kulisse von Menschen sehen dürfen, dann beobachtet man, dass sehr viele Menschen mit Selbstzweifeln, was ihre eigenen Fähigkeiten etc. betrifft, sich rumplagen. Woher kommt das, dass Menschen so wenig in ihr eigenes Selbst vertrauen?
Also das eine, natürlich dürfen wir nicht außer Acht lassen, ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das heißt auch Erfahrungen einfach aus der Vergangenheit, wo wir vielleicht auch von anderen nicht das Vertrauen bekommen haben. Also gerade in jungen Jahren, wenn wir merken, okay, beispielsweise auch unsere Eltern vertrauen uns nicht, so ein bisschen dieser... Ja, ein Beispiel dafür ist so dieser Modus der Helikoptereltern so ein bisschen so, dass unsere Eltern alles für uns übernehmen und wir dürfen nichts alleine machen, weil unsere Eltern uns nicht vertrauen, dass wir auch nur die kleinste Kleinigkeit richtig machen können und selbst lösen können und vielleicht auch mal eine schlechte Erfahrung machen können und daraus lernen können. Dann kriegen wir natürlich von außen schon mal so mitbekommen, okay, mir kann man offensichtlich nicht vertrauen, also kann ich mir selbst auch nicht vertrauen. So, das ist mal Level 1. Das zweite ist, glaube ich, ganz oft dann letztendlich natürlich die Gespräche, die wir selbst mit uns führen und einfach die Tendenz, wir haben diesen, im Englischen sagt man so schön, Negative Bias, dass wir einfach dazu tendieren, eher erstmal das Negative, das Schlechtere zu sehen, dementsprechend auch eher erstmal die Selbstzweifel zu sehen, anstatt das, was für unser Selbstvertrauen spricht.
Auch das evolutionsbiologisch wichtig, Gefahren zu erkennen, denn wir sind zum Überleben gemacht, nicht zum Glücklichsein.
Absolut, genau. Und auf der dritten Ebene dann natürlich auch diese letztendlich tägliche Basis für Selbstvertrauen zu schaffen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele unterschätzen, weil Selbstvertrauen entsteht ja aus einem ganz simplen Mechanismus heraus. Nämlich, ich zeige letztendlich vertrauenswürdiges Verhalten über eine bestimmte Zeit hinweg. Und wir können uns das ganz simpel erstmal an einem externen Beispiel, losgelöst von Selbstvertrauen, anschauen. Wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und ich sage zu dir so, hey Chris, pass auf, ab morgen gehen wir zusammen um 7 Uhr ins Gym. Morgen früh um 7 Uhr stehst du vorm Gym und ich bin nicht da. Mittwoch bist du da, ich bin nicht da. Donnerstag, Freitag, dasselbe Spiel. Am Freitag schicke ich dir eine WhatsApp und sage, hey Chris, sorry, war eine anstrengende Woche. Ich habe es leider nicht geschafft. Montag bin ich aber hundertprozentig da. Dann hättest du schon den ersten Selbstzweifel mit zu denken, ja komm, der ist die letzten 4 Tage auch nicht aufgetaucht. Der taucht doch am Montag sicher auch wieder nicht auf. Das heißt, du hättest das Vertrauen in mich verloren, beziehungsweise es wäre initial gar nicht entstanden, dass ich sozusagen in dieser Situation wirklich mit dir gemeinsam ins Gym gehe. Das heißt, ich habe kein vertrauenswürdiges Verhalten gezeigt über eine bestimmte Zeit hinweg. Und übertragen auf uns selbst bedeutet das auch, dass wir natürlich uns ganz oft jeden Tag vielleicht auch gewisse Dinge vornehmen, die wir dann einfach nicht machen. Und das geht jetzt nicht nur in Bezug auf eine To-Do-Liste, die wir abarbeiten, sondern auch in Bezug auf, wie wollen wir uns in bestimmten Situationen verhalten? Was will ich machen? Was will ich nicht mehr machen? Wofür will ich mir vielleicht Zeit nehmen? Wie will ich mich verhalten? Wie will ich mich nicht mehr verhalten? Wenn ich mir all die Dinge vornehme und sie dann nicht mache, dann verliere ich natürlich sukzessive das Vertrauen in mich selbst, weil ich mir selbst über eine längere Zeit hinweg nicht beweise, dass ich mir vertrauen kann, weil ich sage ja immer wieder etwas, was ich dann nicht tue. Wie will ich mir dann vertrauen auf der Ebene?
Das heißt, Verlässlichkeit des eigenen Verhaltens ist da ein ganz wichtiges Medium. Aber was du ja sagst, und das ist ja eine wunderschön inspirierende Aussage, ist, dass Selbstvertrauen keine Typsache oder Charaktereigenschaft ist, sondern wir alle dürfen und können daran arbeiten und mehr Selbstvertrauen ansammeln, richtig?
Absolut. Und das fängt vor allem auch damit an, mal diese kleinen Erfolge im Alltag zu sehen. So, wir haben gerade über diesen Negative Bias gesprochen. Und der Gegenpol ist natürlich der, dass ich mal wegkomme von dem, was mir dient als Grundlage für diese Selbstzweifel und mich hinbewege zu dem, was mir dient als Grundlage für Selbstvertrauen. Und eine ganz simple, wirklich super basic Übung, die ich mit all meinen Coaches immer wieder mache, ist, einfach mal anzufangen, ein Erfolgstagebuch zu führen. Und das klingt für viele immer so banal. Und ich sitze so oft auch manchmal wirklich mit super erfolgreichen Menschen im Coaching und erzähle denen, hey, fang mal an, ein Erfolgstagebuch zu führen. Und die schauen mich ganz oft an und denken sich so, auch wenn sie es vielleicht nicht aussprechen, so, ja, okay, was soll mir das denn bringen? So, und sie machen es dann, weil sie sich natürlich dazu committed haben, aber ich merke initial, wie so dieses Hindernis da ist im Kopf und ich denke, ja, was soll mir das denn bringen, mich hinzusetzen und jeden Tag irgendwie meine Erfolge des Tages aufzuschreiben. Und das Feedback ist dann nach ein paar Wochen immer wieder dasselbe, dass wir wieder in der Session sitzen, dass wir ein Recap haben und die plötzlich sagen, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Erfolge feiere jeden Tag und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so einen krassen Impact auf mein Selbstvertrauen hat. Und da spreche ich teilweise auch von Leuten, die bei Olympia am Start waren, die schon Weltmeister sind, die Weltcup-Gesamtsiege eingefahren haben, wo man sagen müsste, hey, die müssten doch eigentlich aufgrund ihrer Leistungen nur so für Selbstvertrauen strotzen. Machen sie aber ganz oft nicht. Und wenn sie dann mal anfangen, so diese kleinen täglichen Erfolge zu sehen, dann ist es ein riesen Gamechanger, weil diese kleinen täglichen Erfolge ja erstmal auch Wertschätzung bringen für das, was wir jeden Tag tun, was wir mittlerweile als völlig normal akzeptieren. So, jeder von uns hat so Dinge, die wir jeden Tag machen, wo wir denken, ja, es ist selbstverständlich, dass ich das mache. Aber aus einer Big-Picture-Perspektive betrachtet, ist es jeden Tag ein Erfolg, dass du es durchziehst. Es ist nicht selbstverständlich, dass du jeden Tag morgens vielleicht früh aufstehst, dass du pünktlich bei der Arbeit bist, dass du deine Arbeit produktiv durchziehst. Wenn du noch ein Level weitergehst, dann vielleicht, dass du dir Zeit nimmst für so Sachen wie Meditation, für Sport, für Reflexion, zum Lesen, dass du Zeit hast für deine Family, für deine Kinder, dass du immer ruhig und gelassen bist, wenn du mit deinen Kids zusammen bist und nicht die Fassung verlierst. So, das sind alles Dinge, die vielleicht für dich selbstverständlich geworden sind im Alltag. sind es aber nicht. Es sind jeden Tag Erfolge, die du feierst. Und wenn du die mal bewusst wahrnimmst, dann verändert sich halt plötzlich auch deine Wahrnehmung auf dich selbst. Dann siehst du plötzlich, okay, das sind alles Erfolge, die ich jeden Tag wie so auf so ein Erfolgskonto einzahle. Und das gibt mir natürlich unglaublich viel Selbstvertrauen. Und gerade jetzt auch auf Athletenseite ist ganz oft so, dass dieses Erfolgstagebuch in der Wettkampfvorbereitung einfach immer wieder super wertvoll ist, weil gerade so in den letzten Tagen von einem großen Wettkampf vielleicht manchmal so diese Selbstzweifel hochkommen und sich denken, okay, kann ich das jetzt wirklich abliefern? Ich habe mich so lange darauf vorbereitet. So, wir sind ein paar Wochen jetzt vor Olympia oder vor der Europameisterschaft. So, da kommen irgendwie diese Zweifel natürlich alle hoch. Und wenn ich dann mein Erfolgstagebuch mal nehme und einfach mal so durch die letzten Wochen und Monate durchblätter, dann sehe ich plötzlich so, ah ja, krass. Da habe ich so viel Erfolge gesammelt. Ich habe so viel Fundament gebaut, um erfolgreich sein zu können. Und plötzlich nur durch dieses Durchblättern verändert sich mein Gefühl von Selbstzweifel oder meine Wahrnehmung von Selbstzweifel auf Selbstvertrauen. Und das zeigt einfach, wie kraftvoll das ist.
Ich habe hier zwei Gedanken gerade im Kopf, Patrick. Das eine ist, ich mache das auch jeden Abend vorm Schlafen, 5 Dinge. Und am Anfang hatte ich diese Blockade, was ist eigentlich ein Erfolg? Also, dass es immer so die ganz großen Dinge sein müssen. Und die Liste, die du jetzt gebracht hast, die ist so schön, weil es sind die kleinen Dinge des Tages. Aber es ist nicht klein, mit seinen Kindern achtsam zu spielen. Das ist groß. Deshalb, wenn man so ein Tagebuch führt, dann darf man sich auch davon verabschieden, dass es nur die ganz großen Blöcke sind, sondern wir alle haben sehr, sehr erfolgreiche Dinge, die wir täglich tun, die wir aber eben, wie du sagst, als normal abstempeln und dann gar nicht auf unser Selbstvertrauen einzahlen. Und das Zweite, Michael Phelps, einer der größten Sportler, die wir je gesehen haben, der Schwimmer, ich glaube 7 Goldmedaillen in einer Olympiade. Mit seinem Coach gibt es ein sehr, sehr schönes Interview, wo sie über seine Trainingsabläufe gesprochen haben. Und es ging um Routinen. Und er hat, bevor er ins Wasser geht, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, sagte er, er hat 83 Dinge, die er tut, bevor er ins Wasser geht. Das heißt, ins Wasser gehen und gewinnen ist der 84. Erfolg in Folge. Das heißt, er geht schon mit so einem Momentum rein, was ihm dieses Selbstvertrauen gibt. Da gibt's gar keine Zeit für Selbstzweifel, sondern er ist bei Schritt 1 schon, dass er die Brille richtig anzieht, wie er sich vorbereitet, wie er das Aufwärmprogramm macht. All das sind Erfolge, die er immer wieder abspult, sodass es dann wirklich nur noch das i-Tüpfelchen ist in dieser ganzen Logik. Also diesen Gedanken, den du jetzt auch sagst, Momentum darüber zu kreieren, dass man sich immer wieder auf seine Erfolge fokussiert, ist etwas, was über Zeit zu mehr Selbstvertrauen führen muss.
Ja, und du hast noch einen wichtigen Punkt nämlich angesprochen, dass es ja auch nur darum geht, was für uns persönlichen Erfolg bedeutet. Wenn jetzt Michael Phelps sich die Brille richtig aufsetzt, dann kann man natürlich drüber streiten, okay, ist das jetzt ein krasses Erfolgserlebnis oder ist es das nicht? Aber für ihn ist es das in einem Moment, weil er das so eingeordnet hat. Und es geht nicht darum, dass du mir beispielsweise deine Erfolgsliste vorliest und ich mir das anschaue und denke, boah, Chris, du bist ein krasser Typ. Mhm. So, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir selbst für uns beurteilen, was ist der Erfolg letztendlich für uns, was sind diese kleinen Erfolge, was sind die großen Erfolge und dann einfach daraus das Selbstvertrauen ziehen können.
Viele Menschen wurden ja von ihrem Elternhaus zu Bescheidenheit erzogen. Und ich bin gespannt, wie du drauf guckst, aber ich empfinde Bescheidenheit so ein bisschen wie das Gegenteil von Selbstvertrauen. Das war auch ein Grund, warum ich lange ein Problem hatte, mir wirkliches Selbstvertrauen aufzubauen. Wie kannst du Menschen, die so einen Zweifel haben, aus dieser Pattsituation raushelfen, dass sie auf der einen Seite Werte des Elternhauses, die sie richtig finden, wie Bescheidenheit, wie Zurückhaltung, auf der einen Seite nicht über Bord werfen und trotzdem für sich innerlich ein großes Selbstvertrauen aufbauen dürfen, was nicht in Arroganz ausartet?
Mhm. Im ersten Schritt, glaube ich, geht es vor allem darum, immer wieder zu erkennen, welche Denkweisen sind an welcher Stelle hilfreich und nicht hilfreich. So. Ich habe vorhin gesagt, dass wir ganz oft natürlich so Dinge abstufen als positiv, negativ, gut oder schlecht. Ich glaube, letztendlich für uns jeden individuell bedeutet natürlich was anderes, gut und schlecht, richtig und falsch. Wir haben alle unsere eigene individuelle Wahrheit, was das angeht. Das heißt, das, woran wir es eigentlich bewerten dürfen, ist erstmal primär für unsere eigene Entwicklung, ist das jetzt gerade hilfreich oder ist das nicht hilfreich, losgelöst von all dem. Und wenn ich dann halt merke, dass beispielsweise eine Glaubensweise wie Bescheidenheit für mich hilfreich ist, gerade in dem Moment, weil ich vielleicht jetzt gerade einen fetten Contract unterschrieben habe, das erste Mal als Profisportler und ich weiß, in den nächsten Jahren verdiene ich irgendwie mehrere Millionen und ich spiele vor riesen Publikum und ich habe endlich den Erfolg, den ich mir gewünscht habe, dann weiß ich, okay, diese Bescheidenheit gerade in dem Moment ist super wertvoll. Ich habe zum Beispiel einen jungen Berliner Fußballer, mit dem ich zusammenarbeite, super crazy, der hat mich mit 14 Jahren angeschrieben bei Instagram und hat gesagt, Patrick, ich will der beste Fußballer der Welt werden. Ich weiß, dafür muss ich mental an mir arbeiten. Kannst du mir dabei helfen? Und ich habe diese Nachricht so gelesen und ich dachte mir so, what the fuck, wenn ich damals mit 14 so weit gewesen wäre, dann wäre, glaube ich, deutlich mehr möglich gewesen für mich. Und jetzt arbeiten wir mittlerweile seit fast 4 Jahren zusammen, so einfach for free habe ich ihn betreut die letzten 4 Jahre und er hat jetzt gerade seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und er sagt immer wieder zu mir, weil wir das auch immer wieder einfach angesprochen haben, dass es ihm super wichtig ist, diese Bodenständigkeit zu behalten. So. Und er sich dann auch beispielsweise in der Sportwelt halt bewusst auch Role Models sucht, die das widerspiegeln. So eins seiner größten Vorbilder zum Beispiel ist Jude Bellingham von Real Madrid jetzt, wo er sagt, hey, der kommt von super normalen, durchschnittlichen Verhältnissen, der ist super bodenständig geblieben. Jeder sagt, dass der außerhalb des Spielfeldes einfach ein richtig cooler, super Dude ist, super nett ist, super zuvorkommend ist, super freundlich. Genau das will ich sein. So. Und das ist halt gerade sein Role Model. Und deswegen sprechen wir das auch immer wieder an. Und er hat für sich einfach zum Beispiel dieses starke Bewusstsein aufgebaut, dass Bodenständigkeit so ein wichtiger Wert ist für ihn und er deshalb auch gar nicht die Gefahr hat, meiner Meinung nach, in diese krasse Arroganz abzudriften, in die vielleicht andere abgedriftet sind, wenn sie die Bodenständigkeit verloren haben. So, das heißt, auf der einen Seite da wirklich zu merken, okay, an welcher Stelle ist es gerade hilfreich, an welcher Stelle ist es gerade nicht hilfreich und mich dann einfach natürlich auch daran zu orientieren und das auch immer wieder zu hinterfragen und dann natürlich, du hast gefragt, so was letztendlich das, wie ich das überwinden kann, ist natürlich auch in kleinen Steps da rauszugehen. Das heißt, im ersten Moment merke ich natürlich, okay, das ist jetzt gerade überhaupt nicht hilfreich hier für mich. Und im zweiten Schritt darf ich dann natürlich schauen, okay, was ist denn jetzt meine neue Verhaltensweise? So, wie will ich jetzt stattdessen auf bestimmte Situationen zum Beispiel reagieren oder wie will ich bestimmt auf bestimmte Dinge letztendlich einen Glauben aufbauen? Und Riesenthema, so auch gerade, wenn wir über Bescheidenheit reden. Natürlich, Geld ist ein Riesenthema, wo wir alle so krasse Glaubenssätze haben. Und ich habe auch in meiner Anfangszeit als Selbstständiger damals und auch viele Jahre schon vorher in meiner Studentenzeit mir immer so diese Frage gestellt, warum struggle ich eigentlich immer so viel mit Geld? So, ich hatte immer genug, um gerade so über die Runden zu kommen, aber es war nie so, dass ich sagen konnte, okay, ich habe jetzt da irgendwie mal einen riesen Puffer aufgebaut und es war alles mal irgendwie stabil, sondern es war immer so ein Stück weit dieser Kampf auch, so dieses, okay, wo kommt der nächste Euro her und wie kann ich das finanzieren? Und es hat schon alles funktioniert, aber...
Was war die Antwort?
Die Antwort war ganz simpel, dass ich irgendwann mal mit meinen Eltern zu Hause saß auf der Couch und an Weihnachten meine Eltern sich mit meinem Bruder über Politik und Reichtum und sowas unterhalten haben. Und irgendwann sagt mein Dad so, einfach nur beiläufig, ja, es geht ja gar nicht darum, reich zu sein. Es geht ja nur darum, dass wir einfach über die Runden kommen. Und ich saß da und dachte so, ah ja,
da kommt, in der Familie.
Da kommt das her. So, deswegen komme ich einfach immer nur über die Runden. Und dann dürfen wir halt da rausgehen und schauen, okay, was ist denn der eigentliche Glaubenssatz, den ich jetzt übernehmen will? Was ist die Geschichte, die ich mir erzählen
will? Lass uns das mal konkret nochmal unter die Lupe nehmen, denn wenn man sich nicht so tief damit beschäftigt, klingt das fast schon zu banal. Mhm. Man hört eine Aussage vom Vater, okay, das soll jetzt meine ganzen Verhaltensweisen, meine Entscheidungen und sowas, all das steuern und durch die Erkenntnis, jetzt ändere ich was und auf einmal, buff, ist der Knoten geplatzt. Aber wie sind die Schritte konkret von, ich weiß, wo es herkommt, hin, ich ändere etwas in meinem Geist, sodass es wirklich nachhaltig meine Verhaltensweisen, meine Entscheidungen ändert, die dann auch zu einem anderen Ergebnis führen.
Also Punkt 1, die Erkenntnis. Punkt 2 ist erstmal auch zu sehen, in welchen Situationen werde ich davon beeinflusst. Das heißt, wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben, dann halt für mich zum Beispiel war es damals zu schauen, so, okay, in welchen Situationen sorge ich denn durch diesen Glaubenssatz, einfach nur über die Runden kommen zu müssen, dafür, dass ich halt immer letztendlich ein Stück weit gefühlt zu wenig Geld habe als zu viel. Und dann halt zu sehen, okay, immer wenn Geld da ist, gebe ich das direkt aus, ich mache mir keine Gedanken darüber, ich spare nichts, ich lege nichts zur Seite, ich mache irgendwie vielleicht unnötige Investments, ich glaube, dass ich irgendwie die beste Kleidung tragen muss, um irgendjemanden beeindrucken zu können, all diese Dinge. Und dadurch habe ich letztendlich immer wieder diesen selben Rhythmus. So, das heißt, okay, erstmal zu sehen, in welchen Situationen beeinflusst mich dieser Glaubenssatz. Dann natürlich zu schauen, okay, was davon kann ich jetzt direkt sozusagen auch aufbrechen, beziehungsweise wie will ich mich eigentlich anders verhalten? So, das heißt, wir haben auf der einen Seite diese Erkenntnis, wer bin ich jetzt gerade auf Basis meiner alten Glaubenssätze? Auf der anderen Seite schaffen wir quasi die neue Basis von, wer will ich sein? wie will ich denken jetzt über Geld? So, was soll Geld denn für mich für eine Bedeutung haben? So, ist Geld immer im Überfluss da? Geld ist eine Ressource, auf die ich immer zurückgreifen kann. Geld ist etwas, womit ich belohnt werde für die gute Arbeit, die ich mache. So, all diese Glaubenssätze vielleicht, die ich dann aufbauen kann. Auf der anderen Seite auch schauen, okay, wie verhalte ich mich denn, wenn ich Geld habe beispielsweise? So, wenn Geld reinkommt, schmeiße ich das direkt wieder zum Fenster raus. Für, keine Ahnung, den nächsten großen Fernseher, das nächste Paar Schuhe oder was auch immer. Oder lege ich mal ein bisschen was davon zur Seite, lege ich vielleicht sogar sehr viel davon zur Seite und lebe erstmal super minimalistisch vielleicht für eine Zeit, um da irgendwie auch so ein bisschen in diesen Counterpart reinzukommen, mir zu zeigen, okay, es geht auch anders. Und dann letztendlich sozusagen das immer wieder umzusetzen. Das heißt, ich mache mir dann bewusst, was sollen meine neuen Glaubenssätze sein, was will ich wirklich glauben, wie will ich mich verhalten, wie will ich auf bestimmte Situationen reagieren. Und dann geht es darum, das natürlich immer wieder auszuleben, weil du hast vorhin selbst gesagt, dieser Glaubenssatz ist eine Verknüpfung in unserem Kopf, die ist da, die verschwindet nicht von heute auf morgen, nur weil ich erkannt habe, dass sie schlecht ist für mich oder nicht hilfreich, sondern ich darf dann natürlich einfach eine neue aufbauen und dann quasi mir selbst beweisen, okay, jetzt verhalte ich mich so wie jemand, der glaubt, dass Geld immer im Überfluss da ist. Jetzt verhalte ich mich so wie jemand, der gut mit Geld umgehen kann. Jetzt verhalte ich mich so wie jemand, der immer genügend Ressourcen hat für das, was er sich gerne leisten will im Leben. Und das darf ich dann natürlich durch mein Verhalten letztendlich zeigen. Das heißt, da darf ich immer wieder zurückkommen zu dieser ganz simplen Frage, so wer will ich jetzt sein? Und dann haben wir in jedem Moment unseres Lebens die Entscheidung oder Entscheidungsmöglichkeit, eine neue Version von uns zu erschaffen, die das widerspiegelt, was wir eigentlich haben wollen.
Und je häufiger wir das tatsächlich umsetzen, desto mehr Selbstvertrauen kriegen wir in unser neues Selbst und so baut es sich dann Stück für Stück weiter auf. Ich möchte noch über ein ganz spezielles Verhalten sprechen, was ich sehr oft beobachte und das der Fachbegriff dafür ist Prokrastination. Also man kann sagen, man schiebt Dinge sehr, sehr lange auf. Und auch da liegen oft Glaubenssätze oder Ängste dahinter, weil diese Glaubenssätze haben auch Schutzfunktionen. Oft ist es ja so, dass man Traumata oder seelische Wunden, die möchte man nicht immer wieder erleben und deshalb baut man eine Schutzzone um sich rum, damit das eben nicht immer wieder passieren kann. Was kannst du Menschen, die immer wieder beobachten, dass sie Dinge rauszögern, vielleicht gar nicht tun, obwohl es in ihrer Vision ihres besten Selbst verankert ist, aber sie es trotzdem nicht tun? Was kannst du Menschen mit an die Hand geben, wie sie diese Barriere durchbrechen können?
Das Erste ist das, was du gerade schon angesprochen hast, wirklich auch erstmal zu checken, das, was ich machen will, will ich das wirklich? So, habe ich das auf meiner Agenda, weil ich glaube, dass es irgendwie cool sein könnte, weil mir das die Gesellschaft aufdiktiert hat oder ich das übernommen habe von meinem Umfeld? Oder ist das wirklich was, was ich verändern will? Ist das wirklich etwas, was ich aus mir heraus einfach merke, dass ich diesen Antrieb habe? Weil das ist die Grundlage. Ansonsten wird es natürlich unglaublich schwer, die Dinge wirklich zu verändern. Oder es ist der falsche Antrieb letztendlich, der dich nicht dahin bringen würde, wo du hin willst. Das Zweite ist dann, Tony Robbins hat es immer so schön gesagt, Pain und Pleasure sind die zwei größten Antreiber der Menschheit. Auf der einen Seite halt wirklich auch mal bewusst sich die Zeit zu nehmen, okay, wenn ich jetzt hier in diesem alten Verhalten, in dieser alten Situation stecken bleibe und das weiter aufschiebe und nichts verändere, was hat das wirklich für einen Impact auf mein Leben in den nächsten 1, 2, 3 Jahren? Ich würde noch gar nicht so weit gehen, dass ich jetzt irgendwie auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre denke, weil das ist für viele einfach nicht greifbar, das ist zu abstrakt. Aber wirklich mal überlegen, okay, die nächsten 3 Monate, die nächsten 6 Monate, die nächsten 1, 2, 3 Jahre. So, was passiert in meinem Leben oder was passiert auch nicht, wenn ich hier nichts verändere? Und auf der anderen Seite, was ist das, sag ich mal, Best Case, den ich erwarten kann, wenn ich jetzt hier wirklich was verändere? So, was könnte sich verändern? Was kann passieren? Wie könnte sich mein Leben verändern, wenn ich jetzt wirklich in die Veränderung komme? Und dann, glaube ich, der wichtigste Schritt ist das wirklich in so kleinen Schritten wie möglich zu machen. Ich bin so ein Riesenfan, das habe ich auch in einem Buch geschrieben, von Microhabits. So wirklich so kleine Gewohnheiten, die wir easy in den Alltag einbauen können. Und die meisten Menschen tendieren halt dazu, sich bei Veränderungen einfach maßlos zu überfordern. Und sobald wir überfordert sind, haben wir natürlich nicht mehr die Tendenz dazu, wirklich in die Umsetzung zu kommen, sondern wir sind halt überfordert und wir fallen in so eine Schockstarre und dann machen wir lieber nichts oder wir schieben es halt ewig auf, weil wir dann denken, dass alles andere wichtiger ist als jetzt genau diese eine Sache. Und das wirklich runterzubrechen, zu schauen, okay, was ist denn der kleinste Schritt, den ich jetzt machen kann, um mal wirklich in diese Veränderung reinzukommen? Und wenn es eine Aufgabe ist, die ich vielleicht schon seit Ewigkeiten vor mir herschiebe, dann wirklich mal zu schauen, was kann ich denn jetzt in den nächsten 2, 5 oder 10 Minuten machen, um mal wirklich einen Schritt dahin zu machen. Und das ist vielleicht wirklich eine Kleinigkeit, von der wir da glauben, okay, das hat jetzt keinen großen Impact. Aber wenn ich jeden Tag mal nur eine so eine Kleinigkeit mache, mal 2 Minuten, mal 5 Minuten, mal 10 Minuten und das wirklich mal aufaddieren lasse, dann komme ich halt diesem großen Veränderungsschritt viel, viel näher, als wenn ich jetzt sage, ich muss von heute auf gleich diese Veränderung erzwingen und zwar von 0 auf 100%. So, das wird nie funktionieren, dann werden wir immer in der Überforderung landen und dann machen wir lieber gar nichts, anstatt diese kleinen Schritte zu machen.
Und selbst wenn es kurzfristig funktioniert, braucht es so viel Disziplin und Willenskraft, dass die Menschen nach 4 oder 6 Wochen abbrechen. Stichwort Neujahrsvorsätze ist genau der Punkt. Ich teile das zu 100%, Patrick, was du sagst. Der größte Feind von Veränderung ist Ungeduld und Ambition. Und das klingt für ambitionierte Menschen erstmal ernüchternd, weil sie sagen, aber ich will doch dahin kommen. Aber wir haben Zeit. So, wenn man noch nie joggen war, dann geht man nicht direkt einen Marathon laufen, sondern man guckt, dass man mal 1, 2 Mal um den Block läuft. Und wenn das okay ist, dann macht man weiter und weiter und weiter. Es gibt ein schönes Zitat von Mark Twain. Die Menschen, die hier öfter zuhören, kennen das bereits. Das heißt, the secret of getting ahead is getting started. Das kennen die meisten. Es gibt aber noch einen zweiten Teil, der heißt The secret of getting started is breaking down your complex, overwhelming tasks into smaller, manageable tasks and then starting on the first one. Also frei übersetzt, wenn man große Blöcke vor sich hat, in die kleinsten Einheiten, die sich einfach anfühlen. Bei mir ist es so, ich war in der Unternehmensberaterzeit, hatte ich oft wirklich so Blockaden, eine Präsentation zum Beispiel anzufangen. So, und ich habe gesagt, der erste Schritt ist, ich lege einen neuen Ordner an, ich lege eine neue Datei an, ich gebe ihr den richtigen Namen und lege die erste Seite an. Dann ist man schon mal einen Schritt weiter und dann kann man die zweite Seite machen und die dritte und die vierte. Aber der Schritt von 0 auf 1 ist immer der schwierigste. Von 1 auf 2 ist gar nicht mehr so schwierig. Und wenn man mal bei 5 angekommen ist, dann ist man im Momentum, man ist in Bewegung und kann weitergehen. Ich möchte zu einem Punkt kommen, der... Als ich das Buch gelesen habe, Flow Hacking, war für mich der allergrößte Aha-Moment. Deshalb freue ich mich jetzt auf die nächsten Minuten am allermeisten. Und zwar, du beschreibst an einer Stelle, wo es darum geht, wie man Glaubenssätze, die einen hindern, in positive umwandeln kann. Und die Methodik, Menschen, die sich da auskennen, werden das kennen, läuft typischerweise über sogenannte Affirmationen. Man sagt sich also eine bessere Version eines negativen Glaubenssatzes, man dreht ihn ins Positive um und dann man sagt ihn sich so oft, wie man nur kann. Du schreibst oder schreibst im Buch, dass du dir Post-its hingehängt hast und was auch immer. So, und ich habe sehr oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht, die du beschreibst, und ich glaube, viele finden sich hier wieder. Es funktioniert einfach nicht. Man sagt es sich und sagt es sich und sagt es sich, aber die Ratio versteht es vielleicht, aber es diffundiert nicht ins Unterbewusstsein und wirkt damit nicht verhaltens- und emotionsändernd. Und was du als Alternative vorschlägst, finde ich wirklich sensationell genial. Du sagst, es sind nicht Affirmationen, sondern Affirmationsfragen. Was erstmal nur wie Haarspalterei klingt, aber vielleicht möchtest du mal ein anschauliches Beispiel machen für eine Affirmation, die wahrscheinlich nicht funktioniert und wie man mit einer kleinen Umformulierung es wirklich dafür sorgen kann, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit exponentiell steigt.
Sehr gern. Ja, diese Aussagen in der Form von Affirmationen sind letztendlich was für unser Unterbewusstsein halt nicht 100% greifbar ist, beziehungsweise von unserem Unterbewusstsein immer wieder komplett sabotiert werden kann. So, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, ich bin reich, ich bin erfolgreich, ich bin voller Selbstvertrauen, dann, wenn das in dem Moment nicht wirklich meiner Realität und meiner Überzeugung entspricht, dann wird es diese kleine Stimme in meinem Kopf sagen, die ergeben, die sagt, nein, du bist nicht reich, du bist nicht erfolgreich, du hast kein Selbstvertrauen. Guck dir doch mal die und die und die und die Situation an. Das heißt, unser Unterbewusstsein wird uns dann Beweise dafür liefern, weshalb wir all das nicht haben, was wir uns gerade versuchen einzureden. Und auf der anderen Seite, und das ist, gehen wir konkret zum Beispiel in einen Kontext mit auch Athleten rein, wo ich das ganz oft mache, wenn sich ein Athlet vor einem Wettkampf hinsetzt und sagt so irgendwie am Tag vor dem Wettkampf, merkt so, okay, kommt gerade noch so ein bisschen Selbstzweifel hoch, der Klassiker am Tag davor, so ist die meiste Nervosität da. Ich bin voller Selbstvertrauen. Ich habe 100%iges Selbstvertrauen. Und dann sitzt du da und merkst so, nee, resoniert nicht so mit mir, sind immer noch da die Selbstzweifel. Auf der anderen Seite kann ich mir halt die Frage stellen, warum habe ich 100%iges Selbstvertrauen? Oder warum kann ich mir zu 100% selbst vertrauen? Und plötzlich lenke ich meinen Kopf halt in die richtige Richtung? Weil letztendlich, das habe ich auch im Buch ja so geschrieben, sind wir der CEO unseres Kopfes und unser Kopf, unser Gehirn ist einfach nur in Anführungsstrichen unser Assistent auf der Ebene sozusagen. Und unser Assistent liefert uns genau die Antworten, nach denen wir gefragt haben. Und wenn ich halt die Frage stelle, warum kann ich mir selbst zu 100% vertrauen, dann geht unser Assistent los in unser Archiv in Form unserer Erinnerungen, schaut sich so die letzten Wochen, Monate, Jahre an und liefert uns die Beweise in Form von guten Trainingseinheiten, von Coachings, die wir vielleicht gemacht haben, von Wettkampferfolgen, von Herausforderungen, die wir gemeistert haben, von all den positiven Dingen, vielleicht auch all die Dinge, die ich in meinem Erfolgstagebuch schon aufgeschrieben habe, wenn ich das integriert habe. Und plötzlich merke ich so, ah ja, deshalb kann ich Selbstvertrauen haben. So, und dann merke ich plötzlich, wie mit jeder Antwort letztendlich so ein Gefühl von Selbstvertrauen und Sicherheit in mir hochkommt und ich vor allem auch mental wegkomme von diesen Selbstzweifeln, weil ich diesen Selbstzweifeln auch gar keine Aufmerksamkeit mehr schenke. So, ich bin nicht mental darauf fokussiert, sondern ich fokussiere mich wirklich auf die Beweise für mein Selbstvertrauen. Und so kann ich meinen Kopf halt immer wieder in die richtige Richtung lenken, egal ob es dann um Selbstvertrauen geht, ob es darum geht, dass ich mir die Frage stelle, okay, warum bin ich gut vorbereitet, egal jetzt ob auf einen Wettkampf oder auf ein gutes Meeting, warum kann ich jetzt gleich meine beste Leistung zeigen, warum kann ich glücklich und dankbar sein? Das sind alles Fragen, die ich mir stellen kann, die mir genau das geben, wonach ich suche, anstatt mir das einzureden und dann immer wieder an meinem eigenen Unterbewusstsein zu scheitern.
Wer gute Fragen stellt, ist es wie im echten Leben, wird gute Antworten finden. Und du hast jetzt immer diese Warum-Frage gestellt. Noch eine weitere Formulierung, die ich auch von dir lernen durfte, ist, was spricht dafür, dass? Ja. Das funktioniert bei mir extrem gut, wenn du wirklich in dich gehst und was spricht dafür, dass? Punkt, Punkt, Punkt. Weil, wie du sagst, es ist eine gerichtete Frage und du wirst nur Argumente zurückkriegen, die das bestärken. Und genau diesen inneren Dialog willst du ja in der Situation eben triggern und stimulieren, statt sich irgendetwas einzureden, was vielleicht gar nicht geglaubt wird. Also ja. Das wäre ein sensationelles Tool, ein echter Gamechanger, glaube ich, für viele Menschen. Und allein dafür ist das Buch schon eine Riesenhilfe. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte ein bisschen Thema wechseln und ich erlebe immer wieder, dass Menschen sich sehr gerne von Spitzensportlern inspirieren lassen. Du hast ja auch Vorträge und Trainings und Coachings mit Menschen, die in der Wirtschaft sehr erfolgreich sind. Und wo würdest du denn die Hauptunterschiede zwischen Spitzenathleten auf der einen Seite und Spitzen-Business-Athleten, wenn man das so sagen darf, sehen? Wo sind die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Personengruppen? Jetzt mit Blick auf Mentaltraining. Mhm.
Letztendlich geht es natürlich erstmal um das, was ich wirklich erreichen will. Das heißt, für die Athleten bedeutet es ja ganz oft so, an Tag X wirklich so diese eine Leistung bringen zu müssen. So, das kann für einige Athleten wirklich so ein Wettkampf im Jahr sein. Das kann für manche so ein wöchentliches Spiel sein, das ich halt am Wochenende habe oder auch im Basketball irgendwie alle paar Tage beispielsweise. Im Business-Umfeld habe ich natürlich letztendlich jeden Tag immer wieder kleine Challenges. So, ich habe immer wieder kleine Herausforderungen. So ein bisschen quasi so, jeden Tag ist Wettkampf, so ganz banal gesagt. Und darauf darf ich natürlich auch ein Stück weit anders vorbereiten. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch andere, sag ich mal, Leistungsniveaus letztendlich, auf denen ich mich bewege. So, das heißt, dass beispielsweise auch körperliche Leistungsniveau eines Spitzensportlers, dass der im Wettkampf wirklich seine 100% abliefern muss, ist natürlich nochmal ein Stück weit was anderes als jetzt von einem Unternehmer, der in seinem Business letztendlich alles gibt, aber trotzdem ist es individuell ja das Beste, was ich an dem Tag abrufen will und was wichtig ist sozusagen. Das ist so, glaube ich, ein Level, wo ich natürlich mal diese Unterscheidung habe zwischen einer ganz gezielten Vorbereitung auf einen Tag, auf diesen Tag X und dieser letztendlich tagtäglichen Belastung und den tagtäglichen Herausforderungen, wo ich dann natürlich auch andere Übungen brauche, andere Herangehensweisen brauche, um das wirklich zu steuern, andere Impulse, weil ich eben nicht dasselbe Ziel verfolge auf der Ebene sozusagen. Und ein anderer Faktor, glaube ich, der sehr wichtig ist in diesem Übergang ist, und das ist ja auch ein Riesenthema, das du behandelst, ist so dieses Thema Switch zwischen Anspannung und Entspannung. Bei den Athleten hast du natürlich einfach auf dem Level, wo die sich bewegen, jetzt wirklich im Spitzensport, ist alles optimiert. So, es gibt Athleten wie Cristiano Ronaldo, die einen eigenen Schlafcoach haben, die für alles mögliche Coaches haben. LeBron James, der irgendwie pro Jahr, glaube ich, 2 Millionen ausgibt für seine Recovery. Und auf der anderen Seite...
Gutes Investment, oder?
Definitiv gutes Investment. das Problem ist, glaube ich, im Businessbereich, dass die Leute sich von diesen Spitzensportlern meistens nur so diese Leistungskomponente rauspicken, aber nicht diese Recovery-Komponente. Und das ist ein Riesenfaktor, glaube ich, der einfach noch sehr, sehr viel auch Bewusstsein bedeutet oder Bewusstsein braucht, wo du ja auch einen Riesenjob machst, um das einfach immer mehr ins Bewusstsein zu bringen, dass das halt genauso wichtig ist für die Gesamtgleichung, weil ich kann mir nicht nur den einen Part rauspicken, weil der irgendwie fancy klingt und weil es viel cooler ist, über Leistung und Spitzenperformance und 100% und Flow zu sprechen, anstatt über Recovery und Schlaf und Erholung und Pausen, weil wir denken, okay, damit verdiene ich ja kein Geld, damit mache ich keinen Umsatz, damit entwickle ich mich nicht weiter, aber das gehört genauso dazu. Und solange wir das nicht auch auf der Business-Ebene oder in der Wirtschaft verstanden haben, können wir halt auch nicht zu 100% aus dem Spitzensport lernen.
Der deckt sich komplett. Für mich ist immer klar, ein Sportler macht alles, was man ihm anbietet, weil er will seine Leistung, er will den Wettbewerb eben dominieren. Wenn du Cristiano Ronaldo, ich kenne ihn nicht persönlich, aber weiß viel über ihn, und wenn du ihm irgendeine Idee gibst, was funktionieren könnte, sagt er sofort, ja, damit testen will ich machen, weil es könnte mich noch besser machen. Und in der Wirtschaftswelt ist eher große Skepsis da, und dann heißt es, kann ich nicht auch ohne klarkommen. So, das beobachte ich auch. Was ist denn, du darfst viele Menschen betreuen, wenn wir jetzt mal so eine Inspiration aus der Sportwelt uns ansehen, was Mentaltraining alles bewirken kann. Was kommt dir denn so als erstes in den Kopf, wenn du sagst, da ist jemand, der war körperlich eigentlich auf einem ähnlichen Niveau, aber durch Mentaltraining hat er wirklich nochmal einen signifikanten Sprung oder ein signifikantes Erfolgserlebnis kreiert?
Ja, ich glaube, für mich eine der wertvollsten Geschichten eigentlich der letzten Jahre ist die von Konstantin Preiss, den ich mittlerweile jetzt seit 6 Jahren begleiten darf. Ja, 2018. Konstantin war der erste Athlet, der damals Ja gesagt hat, als ich so alle Athleten, die ich kannte, angeschrieben habe und gesagt, hey, ich glaube, ich kann euch dadurch erst auf mentaler Ebene weiterhelfen. Hast du Bock, irgendwie so mal 6 Wochen das Ganze als Testphase sozusagen zu integrieren? Und Konstantin war der erste, der damals Ja gesagt hat. Und er war damals auf einem Level.
Was macht der für eine Sportart?
400 Meter Hürden.
Okay.
Ja. Und er war damals auf einem Level, wo ihn eigentlich keiner kannte. Also er hatte sogar, da war die Phase schon ein Stück weit überstanden, aber mal Zeiten auch so mit 16, 17, da hat er einfach Wettkämpfe beim Halbfinale abgebrochen, weil er so nervös war, dass er nicht mehr angetreten ist. Er ist einfach nach Hause gegangen dann zwischendrin. Und jetzt mittlerweile, 2021 war das erste Mal in Tokio, er ist dann in unserer Zusammenarbeit in den ersten 3 Jahren direkt 3-mal deutscher Meister geworden, über 400 Meter Hürden, ist jetzt einer der besten 400 Meter Hürdenläufer in Europa, bereitet sich jetzt gerade auf Olympia in Paris vor und hat sich auf der Ebene einfach krass weiterentwickelt, sowohl mental als auch sportlich, weil er eben verstanden hat, okay, ich darf genauso auf dieser Ebene arbeiten und darf das Ganze wirklich integrieren und darf mental genauso intensiv arbeiten wie auch körperlich. So, das ist so ein Beispiel, wo ich für mich gemerkt habe, okay, du kannst wirklich so from the bottom to the top letztendlich kommen sozusagen, so die klassische Geschichte. Und das andere ist, glaube ich, auch so wirklich.
Darf ich da kurz einhaken, gerne, bevor du die zweite Geschichte erzählst? Wie sieht sowas dann konkret aus? Man weiß von Sportlern, die haben einen Trainingsplan, morgens Kraft, dann Koordination oder so. Ist das wirklich wie so ein Trainingsblock in den Tag integriert? Oder ist das was man nach Feierabend auf der Couch macht, statt Netflix zu gucken wie andere? Oder wie sieht sowas konkret aus?
Sowohl als auch. Also natürlich bekommt jeder von den Athleten wirklich so einen konkreten mentalen Trainingsplan für sich, gerade in der Anfangszeit. So im Laufe der Zeit verschiebt sich das ein bisschen und auch jetzt gerade so ein Beispiel wie Konstantin entwickelt er natürlich auch viele Mechanismen für sich selbst und merkt so wirklich, was funktioniert für mich am besten, in welchen Zeiten will ich das einsetzen, wann brauche ich das wirklich so. Das heißt, es geht immer mehr dann auch ein Stück weit in so ein intuitives Training über, aber das ist ein Prozess, das ist über 6 Jahre. Am Anfang ist es halt wirklich ein konkreter Trainingsplan, wo wir sagen, okay, was sind jetzt gerade deine Challenges, an denen du arbeiten darfst, was sind die passenden Übungen, die jetzt gerade dafür auch wichtig sind, was sind die Prioritäten, die wir setzen, und dann bedeutet das halt, okay, du hast jetzt irgendwie montags beispielsweise heute 15 Minuten Achtsamkeitstraining. Mittwochs machen wir 15 Minuten Atemtraining und freitags, bevor du abends ins Bett gehst und dann Samstag der Wettkampf ansteht, machst du vielleicht abends noch eine Bodyscan-Übung, um so ein bisschen zu entspannen und runterzufahren. Das sind so einfache Dinge, die wir zumindest auf der Ebene integrieren, und dann darüber hinaus schauen wir natürlich, was sind zusätzlich Routinen, die du aufbauen kannst und willst, die das, was du erreichen willst, supportest. So, das kann sein, dass es irgendwie eine kleine mentale Morgenroutine ist. Es kann sein, dass es dieses Erfolgstagebuch am Abend ist. Es kann sein, dass es über den Tag verteilt noch kleine Routinen sind, vielleicht auch eine kleine Pre- Routine vor dem Training nochmal, um dich zu aktivieren, um dich in den richtigen State zu bringen. Das heißt, das sind so kleine Dinge, plus dann natürlich auch eine konkrete Wettkampfroutine, die wir gemeinsam ausarbeiten, so eine 5-Minuten-Routine, die sie konkret nochmal in den letzten Minuten vom Wettkampf benutzen. Und das ist das, was wir dann sozusagen gemeinsam aufbauen.
Okay, cool. Und du wolltest noch eine zweite Geschichte teilen?
Genau, die zweite ist, glaube ich, einfach nur für viele vom Verständnis nochmal gut, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, dass mentales Training noch nicht das Bewusstsein bei allen hat. Ich glaube, bei vielen hat es, die zumindest ein Bewusstsein dafür haben, diese Konnotation, dass es etwas ist, was ich mache, wenn es mir schlecht geht. Mhm. Und ja, natürlich.
Der mentale Physio, wenn man ein Muskelproblem hat oder
so. Genau, absolut, ja. Und natürlich kannst du es in den Situationen nutzen und es ist wertvoll in den Momenten, aber erstens muss es gar nicht erst dazu kommen. Du kannst dich auch mit mentalem Training darauf vorbereiten. Und selbst wenn du schon auf einem extrem guten Niveau bist, kannst du dadurch einfach besser werden. Also ich habe zum Beispiel vor den Olympischen Spielen 2021 so diesen Impuls gehabt, hey, ich weiß, nicht alle deutschen Athleten haben die Möglichkeit, irgendwie mental zu trainieren, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Ich will denen irgendwas geben, dass sie die Möglichkeit haben, sich gut vorzubereiten auf Olympia. Also habe ich so einen 4 Wochen Vorbereitungskurs erstellt und habe den dann quasi per Instagram Direct Messages rausgeschickt an alle Athleten, habe denen allen eine Nachricht geschrieben, gesagt, hey, hier, wenn du das für dich nutzen willst, there you go. Und eine der Athletinnen, die das damals genutzt hat, war Jessica von Predo-Werndl. Das ist eine Tresorreiterin. Und Jessica war damals schon eine der besten Tresorreiterinnen der Welt. Also sie war absolute Top-Favoritin auf Gold bei Olympia. Hat aber für sich einfach gemerkt, okay, da kommt natürlich jetzt mit Olympia super viel Druck. Da kommen unglaublich viele Erwartungen. Da kommt irgendwie Medienaufmerksamkeit. Und eigentlich will sie ja nur sich auf ihren Wettkampf konzentrieren, sich, ihr Pferd, ihre Performance. Und sie hat sich dann diesen Kurs geholt, das war ein 4-Wochen-Kurs und ich habe das tatsächlich erst so ein bisschen aus dem Auge verloren und dann ein paar Wochen später haben wir wieder geschrieben und da ist mir erst wirklich aufgefallen sozusagen, dass sie mit dem Kurs letztendlich Doppel-Olympiasiegerin geworden ist und wir haben dann auch ein Podcast-Interview gemeinsam gemacht, wo sie darüber gesprochen hat, was das für sie nochmal verändert hat und wie wertvoll es für sie war, so diese Achtsamkeitskomponente vor allem auch zu integrieren, wirklich so präsent zu sein bei Olympia, nicht darauf zu achten, dass da jetzt irgendwie die Zuschauer sind, dass da irgendwo diese 5 olympischen Ringe rumhängen, dass da 1000 Kameras sind, sondern einfach wirklich sich auf sich zu konzentrieren und komplett, wie man im Sport so schön sagt, so in the zone zu sein.
Wow. Und es gibt noch viele weitere Erfolgsbeispiele, aber ich würde mir wünschen, die Wahrheit ist, dass viele Menschen es trotzdem nicht machen werden. Das muss man einfach akzeptieren. Aber die, die bereit sind, diesen Aufwand zu betreiben und sich ein paar Minuten am Tag rauszuschneiden, die werden einfach sehr, sehr stark belohnt, wenn man, wie du so schön sagst, der CEO des eigenen Kopfes wird. Du hast gerade davon gesprochen und darauf will ich zum Schluss noch etwas detaillierter eingehen, in the zone zu sein. Der Zustand, den Sportler sehr schätzen, viele auch, die sich insgesamt mit Mentaltraining beschäftigen. Dein Buch heißt Flow Hacking, wo Flow drin steckt. Und lass uns über diesen Flow, diesen Zustand, über den viel geschrieben wird. Wenige wissen wirklich, was es ist. Die allerwenigsten wissen, wie man reinkommt. Und die allerallerwenigsten wissen, wie man diesen Zustand auch reproduzieren kann und wirklich immer wieder erreichen kann. Aber lass uns mal vorne in der Kette anfangen. Du bist der Experte dafür. Was genau ist dieser Flow-Zustand, über den so viel gesprochen wird?
Flow ist letztendlich einfach unser optimaler Bewusstseinszustand für Peak Performance letztendlich. Also wir fühlen uns, wenn wir im Flow sind, unglaublich gut und wir können auch fast schon ein Stück weit spielerisch leicht unsere beste Leistung abrufen. Und das ist so diese Komponente, die Flow einfach unglaublich attraktiv macht. Mhm.
Und der Subtitle hier, mein erster Gedanke dazu war, du schreibst mit Leichtigkeit zur Höchstleistung. Und wir haben am Anfang, jetzt schließt sich der Kreis ein bisschen schon darüber gesprochen, dass Menschen sich das Leben oft sehr schwer machen. Und es gibt ja diesen Glaubenssatz, der auch in der deutschen Kultur, würde ich sagen, schon tief verankert ist, dass Arbeit hart sein muss und anstrengend sein muss, nur dann ist sie etwas wert. Jetzt sagst du, es geht auch leicht und spielerisch. Wie passen diese beiden Dimensionen zusammen?
Ich brauche natürlich die harte Arbeit ein Stück weit als Grundlage. Also wenn wir auch da wieder den Sport nehmen, ich kann natürlich nicht erwarten, dass wenn ich nur immer mit 50% trainiere, weil ich glaube, das darf ja auch leicht sein und es muss nicht anstrengend sein, dass ich dann im Wettkampf plötzlich zu den besten 1% der Welt gehöre. Das wird nicht funktionieren. Ich darf natürlich die Grundlage schaffen, aber gerade wenn es eben dann um diesen Peak-Moment geht, um diese Peak-Performance und den Flow, brauche es eine andere Herangehensweise, weil ich kann Flow nicht erzwingen. Flow ist ein Zustand, deswegen auch diese Leichtigkeitskomponente, der sich extrem leicht anfühlt, der fühlt sich nicht schwer an. Und wenn ich die ganze Zeit in so einem inneren Kampf bin und auch sage, ich muss jetzt unbedingt meine 100% zeigen, ich will jetzt unbedingt mein Maximum hier abliefern, dann werde ich mir wahrscheinlich genau dadurch im Weg stehen. Ich werde mir auch im Weg stehen, wenn ich mir denke, ich will unbedingt in den Flow kommen, weil auch das funktioniert nicht. Ich kann Flow nicht erzwingen. Ich kann nur die beste Grundlage dafür schaffen und die richtigen Voraussetzungen dafür schaffen. Und dann passiert Flow einfach ein Stück weit. Und da darf ich halt auch mal von dieser extremen Denkweise weggehen und auch vielleicht Dinge machen, die sich im ersten Moment ein bisschen kontraintuitiv anfühlen. Ich habe zum Beispiel eine Athletin gehabt vorletzten Winter, die ist Rennrodlerin und sie ist immer mit dieser Einstellung in den Wettkampf gegangen, ich will jetzt meine 100% zeigen. Und dadurch hat sie halt dieses Gefühl gehabt, dass alles irgendwie immer so ein bisschen anstrengend war. Sie war immer so ein Stück weit verkrampft. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, so hey, pass auf, mit welcher Zahl würdest du dich denn wohlfühlen auf dieser Prozentskala? Und dann sind wir bei 85% gelandet. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann geh doch mal in den nächsten Wettkampf und sag dir selbst, ich gebe jetzt 85%. Und sie hat das voll verstanden, warum wir das so machen. Und wenn ich das natürlich jetzt so sage, dann wird sich jeder denken, ja, what the fuck, so, du kannst doch nicht als Spitzensportler in den Wettkampf gehen und denken, nur 85% zu geben. Was aber passiert ist, dass diese 85% waren repräsentativ für ihre Leichtigkeit. So, das heißt, sie ist reingegangen und durch diese Leichtigkeitskomponente, die diese 85% gebracht haben, ist sie dann in den Flow gekommen und im Flow kommt sie automatisch halt wirklich an ihre 100% und dann kommen dann diese 15% dazu, auf die sie vorher keinen Zugriff hatte und dann fühlt es sich leicht an, da reinzukommen, weil sie einfach weggegangen ist von diesem extremen Anspruch, ich will jetzt meine 100% liefern, zurück zu dem, was für sie quasi so diese Stück weit Wohlfühlzone war oder diese Grenze, um dann im Flow zu kommen und den Rest zu aktivieren.
Ich habe gerade Gänsehaut bekommen, weil ich beschäftige mich auch immer mit diesem Thema 100%, 80% etc. und ich kenne die Mechanik, ein bisschen Dampf rauszunehmen, genau wie du sagst, aber dann kommt natürlich immer die innere Stimme, die sagt, ja, warum solltest du im Wettkampf dein Potenzial liegen lassen? Und du hast gerade so wunderschön erklärt, dass es eigentlich nur ein kleiner Trick ist, um sich auf die wahren 100%, um Zugriff darauf zu bekommen. Es geht gar nicht darum, Potenzial rauszunehmen, sondern die Verkrampfungen loszulösen, um dann wirklich auf die echten 100% zu kommen. Sehr, sehr cool. Und für alle, die genau wissen möchten, welche Rahmenbedingungen man schaffen kann, um die Wahrscheinlichkeit für Flow zu kreieren, kann ich dein Buch wirklich empfehlen. Ein Element möchte ich hier noch ansprechen, weil ich es auch sehr, sehr prägnant finde. Und zwar hast du ein sehr schönes Akronym, eine sehr schöne Abkürzung dafür, wie wir in den Fokus kommen. Weil unabhängig von Flow ist ja Fokus auch etwas, wo viele Menschen ein Problem mittlerweile haben, durch Handy, durch Ängste, durch Sorgen etc. Und was du sagst, mach einfach die sogenannte Win-Strategie mit Punkten dahinter, W-I-N, ist eine Abkürzung für What's Important Now. Möchtest du uns das eher noch erklären, wie man durch diese Frage in den sofortigen Fokus kommt?
Letztendlich kommen wir da wieder zurück zu diesen Fragen, die wir vorher schon angesprochen haben, mit denen wir unseren Kopf lenken können. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier mit dir sitze und mir selbst die Frage stelle, what's important now, dann wird mein Kopf automatisch, weil ich ja weiß, was das Richtige ist, sagen, okay, es ist wichtig, dass ich jetzt voll präsent bin hier mit Chris, dass ich zuhöre, was du sagst, dass ich einfach ja 100% da bin. Und genau das kann ich natürlich in jeder anderen Situation auch nutzen. Das heißt, ich greife so ein Stück weit auf meinen eigenen inneren Coach und meine eigene innere Weisheit, sage ich mal, ein Stück weit zurück, weil die meisten Menschen oder alle Menschen, wir wissen eigentlich genau, was das Richtige ist in bestimmten Momenten. Und wenn wir uns mal die Frage stellen, what's important now, dann würde mein Kopf jetzt nicht sagen, also Patrick, es ist jetzt super wichtig, dass du drüber nachdenkst, was du dann hier danach gleich zum Mittagessen noch essen willst oder wenn dein Zug heute zurück nach Frankfurt fährt und wie weit es dann eigentlich zum Hauptbahnhof ist. Das würde mein Kopf nicht sagen, weil ich weiß innerlich, okay, das Wichtigste ist, dass ich jetzt 100% hier präsent bin. Und wenn wir uns im Alltag, gerade wenn wir merken, wir verlieren den Fokus, immer wieder diese Frage stellen, what's important now, was ist jetzt wirklich wichtig, dann werden wir automatisch die richtige Antwort bekommen.
Richtig stark. Und ich glaube, das zieht nicht. Ich glaube, ich weiß, ich fühle, dass das zieht sich durch, dass wir den inneren Dialog viel produktiver gestalten können, wenn wir in den Fragemodus schalten und nicht in diesen Affirmations-Einredemodus, wo es das Unterbewusstsein auch immer wieder gute Gründe hat, dagegen zu arbeiten. Ich habe noch zwei Fragen an dich, Patrick. Das eine ist, wir haben jetzt nur ansatzweise über Flow gesprochen, aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden? Da gibt es große Missverständnisse oder das möchtest du den Menschen über diesen Zustand Flow mitgeben? Gibt es irgendwas, was ich dich dazu noch nicht gefragt habe?
Ich glaube, wenn es noch eine Sache gibt, dann ist es quasi der erste Teil des Buches sozusagen, weil ich ganz bewusst das natürlich so gemacht habe, dass der Flow erst gegen Ende kommt, weil für mich die viel wichtigere Grundlage und auch das, wo ich meiner Meinung nach für die meisten Menschen den viel größeren Benefit sehe, das ist, was ich im Buch als den Fluss des Lebens bezeichnet habe. Dass wir es einfach schaffen, im Alltag diese kleinen Widerstände aufzulösen, diese kleinen Momente, wo wir gegen uns selbst kämpfen, diese kleinen Momente, wo wir uns selbst im Weg stehen. Und dafür braucht es halt erstmal eine neue Herangehensweise. Dafür braucht es eine gewisse Form von Achtsamkeit. Dafür braucht es einen neuen Fokus auf das, was wir wirklich kontrollieren können, was wir wirklich verändern können. Dafür braucht es dieses Bewusstsein, sich immer wieder damit zu konfrontieren, so wer will ich eigentlich wirklich sein, um diese kleinen Widerstände im Alltag aufzulösen. Aber wenn wir das schaffen, so in diesen Fluss des Lebens zu kommen, so wirklich sinnbildlich und den Fluss mal fließen lassen, dann fühlt sich halt der Alltag plötzlich viel, viel besser an. Das sind so die Momente, wo wir irgendwie abends vorm Spiegel stehen und uns denken, so, ah, läuft bei mir. Und da sind wir noch gar nicht bei Peak Performance Flow, da sind wir nicht bei Spitzenleistungen, da sind wir einfach nur bei einem verdammt guten Lebensgefühl und einem State, wo wir uns innerlich einfach glücklich und erfüllt fühlen. Und das ist erstmal viel, viel wertvoller, glaube ich, als dieser Peak Performance Flow, weil den brauchen wir nur ein ganz wenigen Momenten und die meisten sollten sich, glaube ich, erstmal auf diesen Fluss des Lebens konzentrieren.
Der auch zeitanteilig, wie du sagst, ja auch eine viel, viel höhere Repräsentanz hat. Ist interessant, weil vor ein paar Wochen hatte ich Yasin Seiwasser hier auch Mentalcoach und er hat sogar in seinem Namen, das ist ein Künstlername, ist Seiwasser, weil er hat einen sehr für das deutsche Gehör komplizierten Namen aus der Türkei und sein Bild ist auch wie Wasser quasi alle Hindernisse umfließen und du nennst es auch den Fluss des Wassers und da ist schon was dran, dass man, gerade wenn man von Blockaden und so geplagt ist, dass man sich dann das Wasser, den Fluss des Lebens als Bild nimmt, wie man elegant durchs Leben fließen kann. Meine letzte Frage an dich, Patrick, und ich könnte noch ewig weitermachen. Ich habe nur einen Bruchteil meiner Fragen. Vielleicht machen wir mal einen Teil 2, würde mich sehr, sehr freuen. Aber meine letzte Frage an dich ist, wenn du auf das Auf und Ab deines eigenen Lebens guckst, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Die wichtigste Erkenntnis. Alles passiert aus einem Grund. Das ist letztendlich die Basic-Erkenntnis, dass wenn ich, wie Steve Jobs so schön gesagt hat, zurückschaue, um die Punkte zu verbinden in meinem Leben, sehe, dass Dinge, die in dem Moment für mich keinen Sinn gemacht haben, wo ich vielleicht dran verzweifelt bin und mir gedacht habe, warum muss das jetzt ausgerechnet mir passieren? Dann plötzlich jetzt sehe, okay, genau deshalb musste das passieren, weil ich musste da durchgehen, ich musste diese Erfahrung machen, ich musste das lernen, ich musste wissen, wie sich das anfühlt. Und das hat mir unglaublich viel Vertrauen gegeben für meinen weiteren Weg und für alles, was jetzt noch passiert, weil ich weiß, es wird wieder mal Situationen geben, wo ich mir denke, warum muss das jetzt passieren? Aber ich weiß mittlerweile, okay, irgendwann 15 Jahre, 20 Jahre in der Zukunft werde ich zurückschauen und mir denken, ja, genau deshalb musste das passieren.
Sehr stark, vielen Dank. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War sehr, sehr inspirierend und bereichernd. Wir werden deine Website, deine Kanäle, dein Buch verlinken. Und ich sage es nochmal, für alle Menschen, die wirklich ein Interesse daran haben, der CEO ihres Kopfes zu werden, ist dein Buch Flow Hacking mit Leichtigkeit zur Höchstleistung eine sehr, sehr praktikable und umsetzbare Anleitung. Vielen, vielen Dank, Patrick.
Danke dir, Chris, dass ich da sein durfte. Hat super viel Spaß gemacht.
Wenn dir diese Episode mit Patrick auch so gut gefallen hat wie mir, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine 5-5-Sterne-Bewertung auf Spotify, auf Apple und auf YouTube geben würdest. Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn du unseren Podcast auch abonnierst. Denn je mehr Abonnenten wir haben, desto größer und erfolgreicher wird unser Format und desto bessere Gäste können wir in diese Show einladen und desto besser wird unsere Produktionsqualität und alles, was damit zusammenhängt. Für dich ist nur ein Klick, aber für uns bedeutet es wirklich sehr, sehr viel. Und wenn du Feedback an uns hast, Ideen, was wir besser machen können, welche Gäste wir einladen sollen, welche Themen wir behandeln sollen, dann pack das einfach in die Kommentarfunktion, entweder auf Spotify oder auf YouTube, denn da lesen wir alle Kommentare immer persönlich. Dann würde ich mich freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder einschaltest. Und wenn du es bis dahin nicht abwarten kannst, wir haben, wenn du runterscrollst in dem Podcast viele weitere Shows mit inspirierenden Menschen, die ihre Erkenntnisse aus Rückschlägen, aus Tiefen und aus dem Leben teilen. Und mit dieser Inspiration wünsche ich dir persönlich viel Vergnügen beim Auf und Ab deines Lebens.